Hi, ich bin Christian, dein Gastgeber hier im Aufgebohrt-Podcast. Bei mir ist heute der liebe Marcel Nielsen. Der Marcel ist Steuerberater und Partner der Kanzlei Laufenbeck, Michels und Partner in Köln. Hallo Marcel.
Hi, Christian.
Hi Marcel, du bist ja Stammgast hier. Wir haben gesagt, wir verzichten auf die ganz lange Vorstellung sozusagen. Aber ich glaube, ich habe das Wesentliche gesagt. Ja, der Marcel, ihr wisst es. Für die Steuerthemen leitet das Zahnärzteteam bei der Kanzlei. Und wen könnten wir besser hier zu Gast haben als einen Steuerberater, der sich mit Zahnärzten auskennt, nicht wahr?
Ja, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich, weil unsere letzte Aufnahme ist schon ein bisschen was her, übrigens. Ich weiß gar nicht genau wann, aber ist jetzt ein bisschen was her. Ja. Und die wir heute vorbereitet haben, Spoiler, haben wir ja irgendwie auch so ein bisschen vor uns hingeschoben. Hm. Und ich freue mich. Ich bin freudig aufgeregt, dass wir jetzt wieder was machen.
Sehr schön. Freudig aufgeregt bei Steuerthemen. Der ist mal Steuerberater mit Herzblut, der Marcel. Nein, ich mich auch. Und wir haben letztes Jahr nur 10 Folgen aufgenommen, Marcel. Also das lag noch nicht mal so sehr an dir, als vielmehr auch an mir. Und ja, wir haben die hier vor uns hergeschoben. Und wir haben Marcel und Christian Wochen, weil wir sehen uns ja auch hier nach der Aufnahme dann übermorgen schon wieder in Stromberg. Ziemlich cool. Danke auch, dass du da dabei bist. Letztes Wochenende war schon großartig. Da bin ich sehr, sehr dankbar für die tollen Teilnehmer und für den Fabian, der dich dort vertreten hat, kann man gar nicht sagen. Aber der letzte Woche von eurer Kanzlei da war und das hervorragend gemacht hat. Also Latte liegt hoch, Marcel. Ich bin gespannt, was du am Wochenende da nicht was.
Gib mir Mühe.
Ja. Sehr gut. Ja, aber was wollen wir heute sprechen, Marcel? Wir haben, du kamst auf mich zu vor ein paar Monaten, glaube ich tatsächlich schon. Das ist echt schon her. Und wir hatten immer mal wieder auch so ein bisschen hin und her gepinkt wegen ein paar Fragestellungen und es kristallisierte sich dann heraus, dass es ein weiteres Dauerbrenner gibt in der Beratung und in den Mandaten. Und das ist das Thema Immobilien, nicht wahr? Da gibt es so ein paar Mythen, auch viele Missverständnisse, glaube ich. Und es geht immer um viel Geld. Und deswegen hast du gesagt, lass doch mal eine Folge dazu machen, ne?
Ja, das war ein Thema, was ich gemerkt habe, was irgendwie immer fehlte. Und das war auch das, was ich eingangs meinte, dass wir uns so ein bisschen drumherum gedrückt haben, weil fairerweise das Thema auf den ersten Blick auch nicht so komplex erscheint. Ja, ist halt eine Immobilie, aber eigentlich schon doch komplexer ist es. Das haben wir allein in der Vorbereitung gemerkt. Weil wir müssen ja, es gibt ja verschiedene Bereiche bei der Thematik Immobilie. Ja, wir haben die ganz, jeder oder viele, die zuhören, wohnen vielleicht in der Immobilie, ja, also in einer eigenen Immobilie, vielleicht in einer gemieteten Immobilie. Dann haben aber vielleicht auch manche Zuhörer vermietete Immobilien oder überlegen, Immobilien zu vermieten. Dann stellt sich immer wieder die Frage bei der Praxisimmobilie, kaufe ich die, miete ich die, was ist sinnvoll, wenn ich sie kaufe, wer kauft sie? Also um dieses Thema Immobilien gibt es offen gesagt sogar sehr, sehr viel zu besprechen und so viel zu besprechen, dass wir auch gemerkt haben, das werden wir schwer nur jetzt in eine Folge packen können und wir mussten uns jetzt ja auch ein bisschen entscheiden, worüber sprechen wir jetzt zu Beginn und wir sind Freunde davon, wenn wir uns schon zusammenschalten und was aufnehmen, dass wir es dann auch ausführlich und genau machen und deswegen haben wir ja eigentlich gesagt, wir beginnen mal mit den Basics der Immobilie und da klassischerweise mit der vermieteten Immobilie, mit der vermieteten Wohnimmobilie, muss man jetzt dazu sagen. Also wir sprechen jetzt erstmal nicht über die Praxisimmobilie oder über die selbstgenutzte Immobilie, sondern wir fangen wirklich bei den Basics an, bei der vermieteten Wohnimmobilie. Richtig?
Sozusagen als Anlageobjekt völlig korrekt, ne? Also warum würde man eine Wohnimmobilie vermieten? Entweder hat man sie geerbt, aber hier geht es natürlich auch sehr stark um den Fall Kauf natürlich. Genau, völlig korrekt. Und die Praxisimmobilie machen wir bestimmt mal in einer zukünftigen Folge. Die ist ja sozusagen, also warum machen wir es in der Reihenfolge? Vieles von dem, was wir heute oder einiges von dem, was wir heute so ein bisschen an Grundlagen dann erarbeiten werden, ist dann vielleicht bei der Praxisimmobilie auch wieder anwendbar und wir haben gedacht, das baut dann aufeinander auf. Genau.
Ja. So machen wir es. Stichwort Relevanz. Es ist tatsächlich so, also wenn ich mal so durch die Mandantschaft schaue, dann ist wahrscheinlich, ja, die Hauptwertanlage die eigenen Hände, ja, die Selbstständigkeit unserer Mandanten von den Zahnärzten, ja, die eigene Praxis. Das ist erstmal das, womit die meisten ihr Lebensunterhalt verdienen, womit die meisten Vermögen aufbauen. Aber danach, wenn Vermögen dann eben aufgebaut wird, stellt sich ja genau die Frage, wenn ich nicht alles auf den Kopf haue, was mache ich dann eben mit dem Vermögen? Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ja, ich kann eben, weiß ich nicht, ich kann es einfach unter das Kopfkissen legen, ich kann es auf ein Tagesgeldkonto legen, ich kann es in Aktien investieren, in ETFs investieren, ich kann selber machen, ich kann mir Anlageberater suchen, die das für mich machen. Oder, und das diesen Weg gehen auch viele, viele meiner Mandanten und ich vermute mal auch viele deiner Kunden, Christian, und überlegen dann eben, das Geld, das Kapital in Immobilien zu stecken, um da eben einen Vermögensaufbau zu schaffen. Also viele oder die meisten werden das machen mit dem Gedanken, da eben Vermögen aufzubauen und irgendwie für die Altersvorsorge etc. pp. Ne? Die Ausgangslagen sind sehr unterschiedlich, aber das wird wahrscheinlich bei den meisten eine hohe Relevanz haben vor dem Hintergrund Vermögensaufbau.
Absolut, genau. Und das Ganze ist natürlich auch ein Stück weit oft vertriebsgetrieben. Ne? Also gibt ja beide Fälle. Es gibt ja den Fall, ich komme selber auf die Idee, eine Immobilie anzuschaffen, um Vermögen aufzubauen. Und es gibt natürlich auch den Fall, mein Vermögensverwalter, weiß ich nicht, sonstiger Berater kommt auf mich zu und bietet mir eine Immobilie an. Ne? Also das, ich weiß nicht, wie heiß das Thema aktuell noch ist, aber vor ein paar Jahren haben wir das oft gesehen, dass dann Immobilien zum Beispiel im Osten oder Altbau und so weiter auch sehr stark aus Steuergründen heraus getrieben, getätigt wurden. Also ja, Geldanlage, Wertsteigerung, aber auch das Thema Steuern sparen schwingt da immer irgendwie mit. Und deswegen ist dieses Thema Immobilie auch so an der Schnittstelle irgendwie, ne? Zu Steuern oder Steuern spielen bei Immobilien auf jeden Fall eine große Rolle. Ihr wisst, Marcells Spruch, unser Spruch, nie nach Steuern steuern. Das heißt, wenn ihr jetzt eine Immobilie kauft, um Steuern zu sparen, das ist schon die erste Stelle, wo ich nervös werde. Aber da werden wir sicherlich nachher auch noch drauf kommen.
Ja, aber nutzen wir das direkt, um einfach reinzustarten, weil ich nehme den Aspekt mal Immobilie, um Steuern zu sparen, auf. Und du hast den Spruch wunderbar gesagt, nicht nach Steuern steuern. Weil wenn ich mit etwas Steuern sparen möchte, und das betrifft ja nicht nur die Immobilie, das betrifft auch die Praxis, ist ein Dauerthema, dann muss ich ja erstmal Geld ausgeben. So, jetzt ich lasse jetzt mal Investitionsabzugsbeträge, wo ich vielleicht schon Steuern spare, bevor ich Geld ausgebe. Das lasse ich jetzt mal fairerweise weg, bevor ich gleich hier böse Kommentare bekomme. Aber in der Regel muss ich, wenn ich irgendwie Steuern sparen möchte, eigentlich ja Geld ausgeben, damit ich irgendwo Verluste generiere oder Ausgaben generiere, die dazu führen, dass ich Steuern spare. Steuern sparen selber ist ja meistens nicht Steuern sparen, sondern weniger Steuern zahlen, als ich sowieso schon muss. Ja, also wenn ich 100.000 Steuern zahlen muss und ich es dann schaffe, durch Ausgaben nur noch 90.000 Euro Steuern zu zahlen, dann sprechen wir ironischerweise ja schon von Steuern sparen. Dann habe ich 10.000 Steuern gespart. Aber eigentlich vom Wording her wäre es ja sogar richtiger zu sagen, ich habe weniger Steuern gezahlt. Also bei Sparen ist für mich per Definition eigentlich was anderes. Ja, das merkt man auch immer im Alltag, wenn ich irgendwo was kaufe und dann kriege ich da einen Rabatt drauf und ich zahle anstatt 100 Euro, zahle ich nur 90 Euro. Und dann sagt man auch immer, ich habe 10 Euro gespart. Das stimmt ja auch nicht. Also ich habe dann 10 Euro weniger ausgegeben und nicht gespart, weil Sparen für mich per Definition ist eigentlich was anderes. So, und um dann, bleiben wir aber mal dabei, weil es so ein bisschen catcherisch und reißerisch ist, um dann Steuern zu sparen, muss ich ja Geld ausgeben. Und da beginnt oft schon das erste Problem, weil vielen vielleicht dann auch nicht bewusst ist, dass wenn ich mir eine Immobilie zulege, ich da ja vielleicht auch laufend Geld reinstecken muss. Also die erste Grundüberlegung bei einer Immobilie ist ja, bevor ich überhaupt mich damit beschäftige, eine zu finden, wo auch immer ich die finde, ist ja, bin ich denn eigentlich auch bereit, da Geld reinzustecken? Weil bevor wir jetzt gleich über den Steuern sprechen und was da alles zu beachten ist, stellt sich ja die allererste Frage, wenn ich jetzt so eine Immobilie habe, wir bleiben bei einer ganz normalen Wohnimmobilie. Ja, einfache Wohnung in irgendeinem Haus, die ich dann kaufen möchte und da ist irgendeiner ein Mieter drin und der zahlt mir monatlich dann Miete, sagen wir jetzt einfach mal 1.000 Euro, das macht die Sache leicht, dann habe ich einen Zufluss von 1.000 Euro jeden Monat. Und wenn ich aber für diese Immobilie, weil die halt entsprechenden Kaufpreis hatte, jeden Monat 2.000 Euro an die Bank zahlen muss, dann muss mir einfach klar sein, dass ich 1.000 Euro bekomme, 2.000 Euro an die Bank zahle. Also muss ich aus meinem eigenen Geld, aus meinem eigenen Kapital auch jeden Monat Geld reinstecken, damit ich das überhaupt bedienen kann. Ja, also damit es erstmal rein liquiditätstechnisch, und da reden wir jetzt dann noch gar nicht über Steuern sparen oder so, erstmal rein liquiditätstechnisch erstmal auf eine Null kommen. Und das sind eigentlich die ersten wichtigen Gedanken. Gar nicht, wie viel Steuern spare ich eigentlich, sondern was bindet das eigentlich für Liquidität? Wie viel Geld muss ich zusätzlich on top reinstecken, damit überhaupt ich einen positiven Cashflow habe? Ja, weil man muss sich das wirklich wie so einen abgegrenzten kleinen Gewinnermittlungsbereich, Kontenbereich sehen, ja, also kleiner Tipp an der Stelle, auch wenn ihr euch mit Immobilien beschäftigt oder Immobilien habt, ich bin immer ein Riesenfreund, für die Immobilien auch ein eigenes Konto zu haben und nicht irgendwie alles über ein Konto zu laufen. Ja, ich kenne welche, die lassen alles über ein Konto laufen, also selbst über das Praxiskonto, da kommen Mieteinnahmen rein, Mietausgaben raus, das halte ich persönlich nicht für sehr sinnvoll. Ich würde mir immer pro Immobilie tatsächlich ein Bankkonto anlegen, weil dann ist nämlich diese Geldsphäre, von der ich gerade spreche, da kommt Geld rein, da geht Geld raus, viel greifbarer und viel transparenter, abgesehen von noch einem anderen Vorteil, den wir nachher besprechen, als wenn ich das irgendwie vermische. Wenn ich auf einem Praxiskonto, ich kann auch zur Bank gehen und sagen, ich habe 10 Immobilien, ich brauche ein Bankkonto, die Bank richtet mir eins ein und dann lasse ich von 10 verschiedenen Immobilien, 10 Mieteinnahmen, Mieterwechsel, Ausgaben, Instandhaltung, alles drüber laufen. Dann werde ich aber keine gute Transparenz darüber haben, was bringt mir denn eigentlich die einzelne Immobilie rein in der Liquidität wirklich. Und das sind jetzt erstmal so ein paar Grundgedanken dazu, mit denen ich mich vielleicht dann mal anfangen beschäftigen würde.
Absolut. Ganz wichtiges Thema. Finanzhygiene haben wir ja auch einen Podcast so aufgenommen, gilt natürlich auch hier. Wir machen das genauso mit den Immobilien, die wir haben in der Familie. Pro Immobilie machen wir ein neues Unterkonto auf. Das kostet eigentlich nichts. Das richtet man sich im Online-Banking ein. Wenn man in dieses Konto guckt, sieht man, wenn man dann natürlich auch sauber mit den Energieversorgern und mit der Grundsteuer und überall richtig die IBANs angegeben hat, dann sieht man alle Einnahmen und Ausgaben von dieser einen Immobilie und man hat auch gleich so ein Gefühl dafür, ob man mit der Immobilie Geld verdient oder nicht, weil wenn der Kontostand sich nach oben bewegt, ist jetzt so ein bisschen die Buchführung des armen Mannes, ja, ich weiß, aber liquiditätsmäßig sieht man auf jeden Fall, ob die Immobilie sich trägt oder nicht sehr früh. Finde ich ein super Tipp, Marcel, sehr praktisch gleich am Anfang.
Und bleiben wir mal bei dem Grundgedanken, bei meinem Beispiel, ich kriege 1.000 Euro Miete im Monat und ich muss 2.000 Euro an die Bank zahlen, egal ob jetzt Tilgung, Zinsen, ja, also wir sind jetzt wirklich auf High Level erstmal. Und dann muss ich mich einfach im ersten Moment mit der Frage beschäftigen, kann ich überhaupt jetzt dann diese 1.000 Euro dazu schießen? Ja, weil ich bin immer noch nicht bei dem Steuervorteil, der hat eine Relevanz und den besprechen wir auch, ja, ich will die Leute hier an der Leine halten, aber ich muss mich im ersten Moment erstmal mit der Frage beschäftigen, kann ich diese 1.000 Euro jeden Monat dann dazu schießen? So, weil wie schön so ein Steuereffekt vielleicht auch ist, aber eins muss einem auch klar sein, wenn ich jetzt im Januar, Februar so eine Immobilie kaufe und dann jetzt anfange, da 1.000 Euro Miete zu bekommen und ich muss aber 2.000 Euro an die Bank zahlen und ich hoffe auf einen Steuereffekt oder es gibt einen Steuereffekt, der irgendwann eintritt, dann tritt der auch nicht heute ein, der tritt auch nicht nächsten Monat ein, sondern tritt im besten Fall, wenn ich mich wirklich bemühe, nächstes Jahr im März oder April erstmal ein, wenn ich dann überhaupt die Steuererklärung mache. Weil das muss einem auch klar sein, ein möglicher Steuereffekt kann ja nur dann eintreten, wenn ich auch meine Steuererklärung erstelle und die ist ja immer mit ein bisschen Verzögerung immer. Deswegen, wenn ich hoch und runter rechne, welche Steuervorteile ich daraus generiere, Spoiler-Alarm, da haben wir gleich auch ein schönes Tool, wie man das mal auch sehr einfach berechnen kann, ein frei zugängliches Tool, ohne dass man da Kosten dafür hat, dann muss mir klar sein, der Effekt tritt erst später ein. So. Und dann muss ich irgendwie erstmal es hinkriegen, aus meiner freien Liquidität jeden Monat da 1.000 Euro auf dieses Immobilienkonto, nennen wir es mal so, einzuzahlen, ja, damit erstmal ich einen positiven Cashflow habe, weil ich kann auf den Immobilienkonto logischerweise jetzt nicht, wie es vielleicht manche in der Praxis machen, habe ich gehört, mit dem Praxiskonto ein riesen Kontokorrent aufbauen und irgendwie 10.000 Euro in die Miesen gehen. Also das findet eine Bank nicht so witzig. Die will auch schon einen positiven Cashflow sehen. Also das wird nochmal anders beurteilt. Da bist du aber Experte, ehemaliger Experte, Christian. Aber Banken bewerten solche negativen Kontokorrentstände bei Immobilien sicherlich anders als bei der Praxis. Ja, also da haben wir andere Voraussetzungen, die geschaffen werden müssen. Die Kreditabteilung prüft da anders. Und da muss man definitiv nachweisen können, dass man über entsprechendes Eigenkapital oder über entsprechenden positiven Geldfluss, Cashflow auch wirklich verfügt, ja. So. Und wenn ich dann aber für mich klar bin, dass ich diese 1.000 Euro aufbringen kann, ja, also ich kriege 1.000 Euro Miete, ich muss 2.000 Euro an die Bank zahlen und ich muss 1.000 Euro reinstecken und ich weiß, ja, ich habe diese 1.000 Euro, dann sollte ich mich in dem Moment mit der Frage beschäftigen, sind die 1.000 Euro, die ich aber jeden Monat dann da reinstecke, sinnvoll und gut investiert.
Ja.
Und die Frage möchte ich jetzt gar nicht auflösen, ja, weil die ist viel zu komplex. Aber mit der Frage sollte ich mich beschäftigen, ob dann das, was ich da reinstecke, sinnvoll ist. Weil ich habe ja vielleicht auch eine eigene Immobilie, wo ich einen Kredit drauf habe, da zahle ich vielleicht hohe Zinsen, 4, 5, 6%, warum auch immer. Und vielleicht könnte ich die 1.000 Euro ja auch nehmen, um mich im Privatbereich zum Beispiel schneller zu entschulden. Und dann habe ich, wenn ich mich im Privatbereich schneller entschulde, meinen Zinssatz von 5%, dann kriege ich auf diese 1.000 Euro, die ich da reinstecke, gedanklich erstmal eine 5% Rendite.
Rendite, ja, absolut.
Das ist sehr, sehr, sehr leicht, ja.
Und das ist jetzt, genau, und das ist jetzt in dem Fall sozusagen, also warum skizzierst du den? Naja, das ist halt gar nicht mal so selten so, weil die Kaufpreise in den letzten Jahren auch stark gestiegen sind. Ne? Das ist nochmal ein separates Thema. Und jetzt auch die Zinsen nicht mehr 1% sind im Moment. Ne? Die sind jetzt immer noch nicht super hoch, aber das wäre jetzt der eine Fall. Es gibt natürlich auch bei der Liquidität noch ein anderes Thema. Selbst wenn ihr eine Immobilie kauft, die sich jetzt auf dem Papier rechnet, also zum Beispiel 2000 Euro an die Bank und ich kriege 2000 Euro Miete, dann würde das ja liquiditätsmäßig 0 für 0 aufgehen. Da muss man, glaube ich, noch im Hinterkopf behalten, die 2000 Euro an die Bank sind sicher und die 2000 Euro Miete vom Mieter, die sind ja potenziell unsicher. Ne? Also auch das ist nochmal ein Grund, selbst wenn ich eine Immobilie habe, die liquiditätsmäßig jetzt erstmal monatlich aufgeht oder vielleicht sogar einen Überschuss hat, sollte ich trotzdem Liquiditätsreserven haben und nicht auf Kante rechnen, ist klar, weil Mieter können in Rückstand geraten, Mieter können versterben, Mieter können einfach Mietnomaden sein, die Wohnung kann auch leer stehen. Ja, Mieter kann ausziehen und ich finde lange keinen anderen Mieter. Die Bank will ihre 2000 Euro halt in der Regel trotzdem ganz gerne haben.
Ja, vollkommen richtig. Ne?
Genau.
So. Und wie gesagt, wir sind noch gar nicht...
bei der Liqui, ne?
Genau, wir sind noch gar nicht bei Steuern. Ne? Aber das sind so die ersten Grundgedanken, die man sich dazu machen sollte. Und an der Stelle vielleicht auch, nehmen wir den Hinweis schon mal rein, es gibt tatsächlich frei zugängliche Tools. Eins habe ich im Vorfeld mit dem Christian mal rausgesucht von Stiftung Warentest. Wir können da jetzt keine Garantie übernehmen, dass es alles komplett 100% richtig ist. Es ist frei zugänglich. Und die Links dazu kommen auch. Und mit diesen Tools kann man zumindest mal diesen Cashflow auf eine sehr einfache Art und Weise erstmal berechnen. Ja, weil viele wissen vielleicht nicht, wie kriege ich denn einen Anpack an das Thema? Also wie kann ich denn jetzt am besten berechnen mit Kaufpreis und dann habe ich da ein Darlehen und dann sind Zinsen, aber da muss ich auch das zurückzahlen über 10 Jahre, über 15 Jahre, über 20 Jahre. Das fällt wahrscheinlich nicht vielen leichter, eben eine Berechnung aufzustellen, um rauszufinden, wie der Cashflow aussieht. Aber da gibt's frei zugängliche, einfache Tools, die einem zumindest mal ein Gefühl dafür geben, wie viel Geld müsste ich denn voraussichtlich da reinstecken, damit ich eben überhaupt auf einen positiven Cashflow komme.
Ja, die verlinken wir in den Shownotes. Wie der Marcel sagt, Stiftung Warentest ist eine gute Quelle. Am Ende sind es die Tools von denen. Wir übernehmen da keine Haftung, aber wir fanden die eigentlich ganz brauchbar für so einen Überschlag. Ne?
Genau.
Vielleicht noch ein praktischer Tipp, einen Überschlag, den ihr im Kopf schon mal machen könnt. Wenn ihr euch so einer Sache annähert, ist ja immer die Frage, was wirft denn die Immobilie ab? Das kann man jetzt komplex rechnen mit Steuern und mit Tools und so weiter. Aber eine Prüfung, die ich als allererstes immer erstmal mache, ist, ich nehme die Miete, die da angeblich gerade gezahlt wird oder die man dafür wohl wird nehmen können, im Monat multipliziere die mit 12 und dann teile ich die durch den Kaufpreis inklusive aller Nebenkosten, also inklusive Notar und inklusive Makler vielleicht und inklusive Grundbuch. Und dann kommt etwas raus im Bereich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Prozent. Ja? Und das ist die inhärente Rendite in der Immobilie. Ich will das jetzt hier nicht zu komplex gleich machen, aber da habt ihr mal einen ersten Anhaltspunkt. Wie steht das Verhältnis Miete zu Kaufpreis? Wenn das 1% ist, braucht ihr es euch als Anlageobjekt nicht angucken. Auch wenn es 2 oder 3% ist, braucht ihr es euch nicht angucken. Solange es unterhalb der Zinsen ist, die ihr bezahlt, ist es fraglich, ob das ein gutes Anlageobjekt ist. Das würde nochmal tiefer gehen. Kommt da 8, 9, 10% raus, wäre ich auch vorsichtig, dann ist der Deal fast zu gut. Ja? Und meistens spielen wir da irgendwo dazwischen. Aber das ist mal so ein erster Check. Wenn da etwas rauskommt, was höher ist als die Zinsen, die ihr bezahlen müsst, dann hat das schon mal auf jeden Fall eine positive Prognose und da muss man dann tiefer reingehen. Kommt da raus 2% Rendite und ich muss 3,5% Zinsen zahlen, dann lohnt sich das auf der Ebene ziemlich sicher schon nicht, bevor Mietausfälle und bevor es irgendwie dumm gelaufen ist und anders gelaufen ist und ich renovieren muss.
Genau, manche machen die Rechnung andersrum, ne, und teilen dann Kaufpreis durch Jahresmiete, Miete? Um ja. Dann diesen Faktor zu haben. Ne? Also nicht prozentual, sondern einfach dann 25-fache Faktor, 30-fache Faktor.
Genau.
Und das sagt dann nichts anderes im Prinzip, anders ausgedrückt, darüber aus, wie viele Jahre muss ich eigentlich die Kaltmiete bekommen, um erstmal den Kaufpreis sozusagen zu decken, ohne Zinsen, ohne alles. Ohne Kosten, ohne Zinsen. Ja, und wenn ich dann eine Rechnung mache und ich da hab dann einen Kaufpreis und eine Miete, weil da ein Mieter drin ist, und dann teile ich den Kaufpreis durch die Jahreskaltmiete und da kommt jetzt Faktor 35 raus, dann sagt das halt erstmal, diese Miete muss lückenlos 35 Jahre unverändert fließen, damit ich nach 35 Jahren ohne Zinsen auf Darlehen oder sonstiges erstmal überhaupt diesen Kaufpreis drin habe. Und das finde ich auch eine ganz wichtige Frage, weil es kommt ja auch darauf an, wie alt bin ich eigentlich? Also bin ich jetzt jünger, bin ich jetzt zwischen 20 und 30 oder bin ich jetzt zwischen 50 und 60 und treffe solche Entscheidungen? Weil dann muss ich mir die Frage stellen, für wen mache ich das jetzt gerade eigentlich? Weil ganz viele Entscheidungen, die ich halt im höheren Alter treffe, die in Richtung Immobilien gehen, da muss mir einfach klar sein, diese Entscheidung treffe ich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht mehr für mich, sondern eher für die nächste Generation dann. Weil ich werde da im Zweifel keine wirkliche Rendite mehr draus ziehen oder von haben. Ja, so, ich kann mich dann mit 85 oder 90 freuen, dass ich dann vielleicht da irgendwo eine abbezahlte Immobilie generiert habe. Aber die werde ich wahrscheinlich nicht mehr verleben mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, sondern eher die nächste Generation. Und das sind auch für mich wichtige Grundsatzfragen. Für wen mache ich das jetzt eigentlich? Weil natürlich ist auch irgendwie so eine intrinsische Motivation, wenn man Familie und Kinder hat, für die nächste Generation was dazulassen, was zu hinterlassen. Aber auch damit muss man sich ja beschäftigen, muss das überhaupt sein? Ist es überhaupt sinnvoll? Ja, oder gibt es nicht sowieso schon irgendwie die Wohnimmobilie der Eltern, die sowieso mal da ist, um die sich die Kinder dann kümmern müssen? Die Kinder, die immer irgendwann mal klein waren, die sind aber auf einmal auch 50, ja, und haben selber auch irgendwie eine Firma aufgebaut, ein Unternehmen aufgebaut und haben selber jede Menge Liquidität. Und dann muss ich mir die Frage stellen, okay, für wen mache ich es jetzt gerade eigentlich, ne?
Und wollen die eine Immobilie da haben, wo ich sie jetzt gerade kaufen will, ne? Oder ist nicht die erste Amtshandlung von denen, die zu verkaufen, sobald ich unter der Erde bin, ja?
Richtig.
Ja, und vielleicht noch ein Gedanke zu dieser Relation Kaufpreis zu Miete oder Miete zu Kaufpreis. Das habt ihr sicherlich alle schon gehört. Bei Immobilien gibt's halt genau einen Faktor, der richtig wichtig ist, und der ist Lage, Lage, Lage. Das ist ja so, das kennt man ja landläufig. Und dann wäre es ja einfach zu sagen, gut, dann kaufe ich halt eine Immobilie in der A-Lage und Problem gelöst. Der Trick ist natürlich, oder die Herausforderung, dieses Verhältnis, also wie viel Mal Jahresmiete muss ich denn für die Immobilie hinlegen, so wie es der Marcel gerechnet hat, Kaufpreis durch Miete, oder der Gegenwert Miete durch Kaufpreis, wie viel Prozent Rendite wirft diese Immobilie denn ab? Ja, diese Verhältnisse sind natürlich bei A-Lagen besonders schlecht. Bei A-Lagen, A-Plus-Lagen, Frankfurt Innenstadt, München Innenstadt, wird sich das in der Regel als Anlageobjekt so nicht rechnen lassen, wenn ihr es finanzieren müsst. Und der Grund dafür ist, dass Immobilien dort nicht von Leuten gekauft werden, die einen Kredit aufnehmen oder die ein bisschen Geld haben und eine positive Rendite machen wollen, sondern die werden von entweder vererbt und gar nicht verkauft oder von Leuten gekauft, die einfach nur Werterhalt wollen und denen dieses Kaufpreisverhältnis egal ist und die sagen, ich kaufe jetzt eine Immobilie in einer A-Lage, also weiß ich nicht, mir jetzt keine Vorteile bedienen, aber zypriotische Räder oder chinesische Internetmogule, Leute, die ihr Geld gerne im anderen Land anlegen wollen, ihr Geld in Sicherheit bringen wollten, sehr wohlhabende deutsche industriellen Familien, die kaufen Immobilien in A-Plus-Lagen und deswegen sind die so extrem teuer und stehen oft in keinem guten Verhältnis zur Miete. Wenn man jetzt ein gutes Miet-zu-Kaufpreis-Verhältnis haben will, dann ist man oft eher im ländlichen vielleicht, ja, dann geht man aber natürlich ein größeres Risiko ein, was die langfristige Wertbeständigkeit der Immobilie angeht. Und da wohnt in so einer Immobilie vielleicht gerade ein Mieter, der diese Miete bezahlt und es rechnet sich super. Wenn der aber aussieht, kann es halt sein, dass ich relativ lange oder vielleicht sogar nie einen finde, der auf dem Land dann die gleiche Miete nochmal zahlen will. Das Problem habe ich in Frankfurt Innenstadt nicht. Will sagen, dieses Verhältnis ist sozusagen gerade negativ korreliert mit der Qualität der Lage einer Immobilie. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns eigentlich, wenn wir Immobilien kaufen. Und das zeigt schon ganz gut, dass es auch ein Gebiet ist, wo es sicher nicht eine Lernkurve gibt und wo so der Durchschnittsbürger, und da würde ich mich explizit mit einzählen, obwohl ich eine finanzielle Vorbildung habe, die nicht schlecht ist, doch eigentlich erstmal wenig Ahnung hat. Und man so in der fünften Immobilie ist man sicherlich schlauer als bei der ersten und 20, 30 Jahre später auch. Aber es ist halt auch eine Lernkurve, ne? Also sowohl zeitlich als auch ja, wie viele Immobilien kann ich denn kaufen und wie viele Jahre habe ich denn Zeit, diese Lernkurve zu gehen? Und auf der anderen Seite habt ihr halt oft Leute, die diese Lernkurve schon genommen haben. Das heißt, wir haben bei so einer Immobilientransaktion immer auch eine Informationsasymmetrie. Der sie verkauft, weiß sehr viel über die Immobilie. Der sie kauft, weiß sehr wenig. Und der Makler, der sie anbietet, hat natürlich schon perfekte Gründe gesammelt. In der Regel hat er auch noch ein paar steuerliche Argumente. Wird euch aber jetzt eher nicht darüber aufklären, sozusagen, welche Risiken in der Immobilie schlummern. Da kann man sich auch immer mal die Frage stellen, wenn das so ein geiles Investment ist und so ein totaler No-Brainer, warum kauft der Typ, der sie mir gerade verkaufen will, sie eigentlich nicht selbst und warum will der andere sie loswerden? Ne? Ich will euch gar nicht davon abhalten, will nur sagen, wir sehen oft, dass Immobilien unreflektiert auch gekauft werden, einfach weil das so landläufiger Glaube wohl ist, dass man so eine Immobilie haben muss und jetzt habe ich mal Geld und jetzt lege ich das an und dann spare ich auch noch Steuern so und wir kommen gleich drauf, ne? Aber wenn man sich das mal so First Principles überlegt, dann merkt man doch, ist ein großes Investment. Ich mache das in der Regel einmal oder vielleicht wenige Male. Und da gibt es schon ein paar Karten, die gegen mich gelegt sind erstmal. Und da muss ich mich auf jeden Fall ordentlich mit beschäftigen und sehr, sehr weise Entscheidungen treffen, glaube ich.
Ja, sehr richtig. Und wie du es schon sagst, während sich die meisten wahrscheinlich mit der Frage beschäftigen, würde ich bei so einer Immobilie dann zumindest noch die Anschaffungsnebenkosten selber finanzieren aus eigenem Geld. Ja, das heißt, wenn ich eine Immobilie kaufe, sagen wir mal 100.000 Euro, dann habe ich ja immer Anschaffungsnebenkosten. Also ich muss mich ins Grundbuch eintragen lassen. Ich habe in der Regel einen Makler drin und ich habe natürlich die Grunderwerbsteuer, ja, NRW 6,5%. Das heißt, in Summe, wenn so ein Makler im Spiel ist, dann rechne ich immer mit 10% Anschaffungsnebenkosten ungefähr. So, das heißt, eine Immobilie, die für 100.000 Euro irgendwo eingeschrieben ist, kostet mich am Ende 110.000 Euro. So. Und wenn man jetzt die 110.000 Euro komplett fremdfinanzieren würde über eine Bank, dann spricht man in der Regel auch von einer 110% Finanzierung. Also eine 100% Finanzierung, wenn man sagt, die Bank finanziert 100% des Kaufpreises, dann ist es in der Regel ohne Anschaffungsnebenkosten, weil die Bank sagt, naja, die kannst du erstmal selber tragen, weil auch das muss man ja einfach auf den Punkt bringen, das ist erstmal verlorenes Geld. Ja, also wenn wir mal unterstellen, die Immobilie ist wirklich 100.000 Euro wert. So, das ist der echte, wirkliche, reelle, fremdüblich und sachlich hergeleitete Wert, dann habe ich durch die Nebenkosten, die ich zahlen muss, die 10%, erstmal 10.000 Euro, die keinen Wert, keinen Gegenwert haben. Auch für die Bank haben die keinen Gegenwert. Deswegen möchten Banken in der Regel auch, dass diese Anschaffungsnebenkosten aus Eigenkapital finanziert werden, wenngleich Banken auch 110% Finanzierung machen. Also es ist nicht ausgeschlossen, es kommt so ein bisschen auf die Sicherheiten eben drauf an. Und dann beginnt irgendwann, wenn man sich mit der Immobilie beschäftigt und auch mal mit der Bank, dann spricht auch dieses Gedankenkarussell, okay, gut, die Anschaffungsnebenkosten, die kann ich ja dann zum Beispiel auch mal selber zahlen. In meinem Beispiel gerade die 10.000 Euro. So. Und im Gespräch mit der Bank kommt es dann auch vielleicht irgendwann so weit, dass man merkt, wenn ich noch ein bisschen mehr Eigenkapital reinbringe, dann ist das Risiko auf Bankenseite ein bisschen geringer und dadurch kriege ich vielleicht sogar einen besseren Zinssatz. Dann geht vielleicht der Zinssatz sogar irgendwann runter von meinetwegen im Moment 4,5%, komme ich dann auf einmal auf 3,8, 3,7 und ich gebe ein bisschen mehr rein an Eigenkapital und dieser Zinssatz wird niedriger. Irgendwann ist so ein Scheitelpunkt erreicht. Also irgendwann merke ich, umso mehr Eigenkapital ich reingebe, das verändert nicht mehr maßgeblich den Zinssatz. Aber jetzt ist ganz, ganz, ganz wichtig und darauf möchte ich hinaus. Ich muss mich permanent eigentlich, wenn es für mich ein Investment ist, mit der Frage der des Alternativinvestments beschäftigen. Also die Frage stellen, was könnte ich denn mit dem Geld, was ich da jetzt reinstecke, alternativ machen? Im Großen und im Kleinen. Ja, weil wir reden ja gerade von 100.000 Euro, aber bei Immobilien, da sind da nach oben jetzt erstmal keine wirklichen Grenzen gesetzt. Und dadurch natürlich auch mit den Anschaffungsnebenkosten mit den 10% keine wirklichen Grenzen gesetzt. Und man erwischt sich dann eben mit dem Gedanken, na gut, ich habe aber ja was angespart, da liegt ja ein bisschen was und dann kann ich eben die Anschaffungsnebenkosten selber tragen. Aber wie gesagt, immer die Frage stellen, was wäre denn ein geeignetes Alternativinvest? Und das kann Entschuldung sein, also Entschuldung im privaten Bereich ist ein alternatives Invest. Das kann aber auch eine alternative Anlage sein, alternatives Anlageprodukt in eben, weiß ich nicht, ETFs, Sparpläne, Aktien, whatever. Natürlich immer mit hohem Risiko, hohe Verzinsung, aber auch eben Risiko, dass das Geld weg sein könnte. Das gilt für alle Bereiche. Und Christian, du hast irgendwann, fällt mir gerade ein, bei irgendeinem Event, ich glaube auf Stromberg war es auch, mal dieses Chart angeworfen, Langzeitchart über 50 Jahre Entwicklung von verschiedenen Investmentprodukten, ne? Also Immobilien, Aktien, ETFs, Gold und ich glaube, da waren noch zwei, drei andere Dinge bei, ne? Und da hat man ja wunderbar irgendwie gesehen, dass es gibt keine Regel, also keine Beständigkeitsregel, außer dass tendenziell in der Langfrist alles nach oben geht, aber es gibt jetzt keine Regel, die sagt, es gibt 10 Jahre lang super für Immobilien und dann 10 Jahre super für Aktien. Es war so ein bisschen Chaosprinzip. Das
kann man nicht vorher sagen,
was ich mir gemerkt habe, ne?
Ja, eine gute Erinnerung. So ist es, ja. Ja, ja, klar. Und ich meine, diese Transaktionskosten, das finde ich super, dass du das eingeführt hast. Und ich glaube, da bist du mit 10% fast eher noch auf der konservativen Seite. Und da kommen ja noch Notar- und Grundbuchkosten dazu von 1-2%. Also 10 bis 15, glaube ich, können das sogar fast sein, mit dem, je nachdem, wie teuer der Makler ist. Die sind halt weg, wie du gesagt hast. Das ist ja auch einer der Gründe, warum in Deutschland dieses Hausflipping, was man in den USA so machen kann, nicht funktioniert. In Amerika kannst du ein Haus kaufen mit fast ohne Nebenkosten und dann kannst du natürlich einen Monat später renoviert verkaufen. Aber wenn du in Deutschland natürlich immer 15% erstmal beim Kauf verloren hast, musst du die natürlich erstmal wieder aufholen, bevor du im Plus bist. Und der Verkauf ist ja unter Umständen auch nicht ganz kostenlos.
Und auch nicht unter Umständen ganz steuerfrei. Und das nutzen wir vielleicht mal als...
Jetzt machen wir die Kurve, ne?
Als, ja. Genau, jetzt kriegen wir die Kurve, um zu diesen steuerlichen Themen zu kommen. So, starten wir mal. Wir haben eine Immobilie gefunden. Wir haben eine gefunden, meinetwegen für 100.000 Euro. Da ist auch sogar ein Mieter drin, der langfristig Miete zahlen wird. Und wir kaufen die, wir finanzieren die über die Bank. Und wir haben uns auch mit dem Cashflow beschäftigt und sagen, ja, okay, ich muss ein bisschen was reinstecken, das funktioniert aber alles, kein Problem. Wie geht's dann weiter? So, das Wichtige ist erstmal, wenn ich so eine Immobilie kaufe, die Immobilie ist tatsächlich wie so eine kleine Gewinnermittlung zu betrachten, aus steuerlicher Sicht. Ja, ich habe oben eine Einnahmenseite, wie in der Praxis letztendlich auch. Die Einnahmenseite ist in der Regel eben die Mieteinnahme. Da kommen noch Nebenkostenabrechnungen dazu, die können mal zu Nachzahlung führen, die können mal zu Erstattung führen. Das sind dann in den Jahren auch wiederum Einnahmen, Ausgaben, aber das ist jetzt ein bisschen zu detailliert. Wir haben tendenziell eine Einnahmenseite, das ist die Miete. Und wir haben eine Ausgabenseite, das ist erstmal die offensichtliche Ausgabenseite. Ja, also ich habe dann vielleicht irgendwelche Instandhaltungskosten für die Immobilie, weil ich irgendwas reparieren muss. Ich habe ein Darlehen bei der Bank, da zahle ich Zinsen, die fließen vom Bankkonto ab. Das sind auch offensichtliche Ausgaben. Und wenn ich jetzt von den Einnahmen dann die Ausgaben abziehe und da einen Strich drunter mache, wie gesagt, wie bei der klassischen Einnahmeüberschussrechnung auch, dann steht da entweder ein Plus oder ein Minus. So, wenn bei der Rechnung, die ich jetzt gerade aufgemacht habe, schon ein Plus steht, dann werde ich damit relativ wenig Steuern sparen, weil wenn da ein Plus steht, oh Wunder, dann muss das mit in die Einkommensteuererklärung. Vermietungseinkünfte sind natürlich steuerpflichtig in Deutschland. Ja, ich nenne nie Paragraphen, aber wer einen Paragraph haben möchte, wir sind jetzt in Paragraph 21 des Einkommensteuergesetzes. Da stehen die Vermietungseinkünfte drin. Und wie gesagt, wenn bei dieser sehr vereinfachten Rechnung, die ich gerade aufgemacht habe, ein Plus steht, dann führt das mit einer hohen Wahrscheinlichkeit dazu, dass ich sogar auf diesen Gewinn Steuern zahlen muss. Weil das fließt ganz normal in meine Einkommensteuererklärung rein. Das wird in einen Topf geschmissen hinterher, also steuerlich in einen Topf geschmissen mit meinen Gewinnen aus der Zahnarztpraxis, vielleicht aus anderen Einkunftsarten, die ich habe. Und dann zahle ich damit meinen Grenzsteuersatz, in der Regel bei unseren Kundenmandanten der Spitzensteuersatz mit 42% plus Soli, zahle ich dann noch auf Steuern. So, wenn bei dieser vereinfachten Rechnung, die ich gerade gemacht habe, aber mal ein Minus steht, also Mieteinnahmen, minus Ausgaben, die ich habe, Zinsen, und da schon ein Minus bei rauskommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich tatsächlich dann sogar weniger Steuern zahle, weil dieses Minus in die Einkommensteuererklärung reinfließt und dann mit meinem Gewinn aus der Praxis verrechnet wird. Das ist erstmal eine Basic-Erklärung, wie kommt es überhaupt zu dieser Steuerreduzierung? Das liegt einfach daran, weil unser Fiskus es zulässt, gewisse Einkunftsarten miteinander zu verrechnen. Ein extremes Gegenbeispiel ist die GmbH. Wir haben auch in anderen Podcasts immer mal wieder über GmbHs gesprochen. Manche Praxen werden auch als GmbH geführt. Und bei der GmbH ist eine Besonderheit, da bewege ich mich in einer eigenen, ja, ich sag mal Steuerwelt, in einer eigenen Steuererklärung. Und ich kann Gewinne oder Verluste einer GmbH zum Beispiel jetzt nicht mit Vermietungseinkünften in meiner privaten Einkommensteuererklärung verrechnen. Ja. Aber bei 95% unserer Kunden und Mandanten, Christian, haben wir eine ganz klassische Einzelpraxis oder BAG. Die Gewinne der Praxis landen in der Einkommensteuererklärung. Wenn ich dann mit der Vermietung einen Verlust generiere, dann wird beides in der gleichen Einkommensteuererklärung und der Verlust aus der Vermietung schmälert den Gewinn aus meiner Praxis und dadurch zahle ich dann quasi etwas weniger Steuern. Basics erstmal.
Ja, genau. Und das heißt zusammengefasst, wenn ich mit einer Immobilie einen Gewinn mache, also ich würde mit einer Immobilie immer einen Gewinn machen wollen, ich habe das mit dem Steuersparen da wirklich noch nie so ganz verstanden, aber da kommen wir bestimmt auch noch drauf. Ich würde immer einen Gewinn mit der Immobilie machen wollen, dann zahle ich, ich weiß gar nicht, würde ich auch Spitzensteuersatz zahlen? Keine Ahnung, aber die meisten unserer Mandanten würden Spitzensteuersatz, ja ich auch, die meisten unserer Mandanten würden in der Grenze sozusagen, ne, den Grenzsteuersatz bezahlen und das ist dann der Spitzensteuersatz. Und das wäre zum Beispiel bei anderen Geldanlagen unter Umständen anders. Da gibt es welche, da zahlt man dann 25% unter Umständen, also eher weniger. Es gibt keine Geldanlage, wo man jetzt mehr bezahlt als den Spitzensteuersatz, sagen wir es mal so. Wenn ich Verluste mache, kann ich es im Gegenzug abrechnen. Das ist, glaube ich, die Zusammenfassung, genau.
Genau, richtig. So, das war alles noch sehr, sehr, sehr einfach. Mal eine Sache, die habe ich noch im Moment gar nicht erwähnt, aber sehr bewusst nicht erwähnt, weil ich will erstmal jeden in diese Gedankenwelt reinbringen. Ich habe da ein Konto, da kommt Geld rein durch Miete, da geht aber Geld raus durch Zahlungen, die ich tätige. Mhm. Und da ist entweder ein Plus oder ein Minus. Eine Sache, die ich im Moment noch hinten runterfallen habe lassen, aber sehr bewusst, ist das Thema Tilgung bei der Bank und Abschreibungen. So, weil jetzt gehen wir, wenn es für dich in Ordnung ist, Christian, jetzt machen wir ja. Stufe 2, Eskalationsstufe 2 in der Komplexität, nämlich kommen wir auf das Thema Abschreibung zu. So, weil ich habe vorhin nur die halbe Wahrheit gesagt, weil auf dem Bankkonto, was ich ja für die Immobilie eingerichtet habe, zahle ich Geld an die Bank und das Geld, was ich an die Bank zahle, setzt sich ja immer aus Zinsen und Tilgung zusammen. Die Zinsen, die ich zahle, die sind steuerlich abzugsfähig. Die Tilgung, die ich an die Bank zahle, also die nackte Rückzahlung von Geld, auch das ist nicht anders als in jeder Zahnarztpraxis im Übrigen auch, daher kennt ihr das. Das ist, die kann ich nicht absetzen, diese Tilgung. Also die kann ich nicht als Ausgabe abziehen oder sagen, hier, ich habe jetzt 10.000 Euro Tilgung gezahlt, deswegen mindere ich damit meine Einnahmen, das funktioniert nicht. Aber das Pendant zu dieser Tilgung ist, wie in der Praxis im Übrigen auch, die Abschreibung. Das heißt, ich gebe Geld für die Immobilie aus und dadurch generiere ich Abschreibungsvolumen und dieses Abschreibungsvolumen, das muss ich auf eine gewisse Laufzeit verteilen und dadurch habe ich jedes Jahr Abschreibungen, die dann als Pendant zu meinen Tilgungen meine Einnahmen, die ich generiere, minder. So. Das Problem ist aber, dass die Tilgung, die ich an die Bank zahle, die steht ja für den gesamten Kaufpreis, also im schlechtesten Fall vielleicht sogar für 110%, also inklusive dieser Anschaffungsnebenkosten, die ich habe. Das Finanzamt sagt aber, ich kann jetzt nicht diese 110%, die ich da gezahlt habe, an meinem Beispiel 110.000 Euro, die kann ich jetzt nicht voll abschreiben, weil jede Immobilie, zumindest die Immobilien, die mir bekannt sind, die befinden sich auf Grund und Boden. Also auf, ja, die stehen irgendwo, ja, die sind immobil. Also daher kommt auch der Begriff Immobilie, weil die nicht mobil sind, sondern immobil. Und wenn ich eine Immobilie kaufe, egal ob es eine Wohnung ist oder ein Haus, dann kaufe ich auch immer ein Stück Land mit, also ein Stück Grund und Boden, so nennt das Finanzamt das. Und das Grund, der Grund und Boden, der wird aus Finanzamtssicht auch in 1 Million Jahren noch da ist, wenn alles gut läuft auf der Erde. Und deswegen sagt das Finanzamt, den Grund- und Bodenanteil, den ich da kaufe, erwerbe, den kann ich nicht steuerlich abschreiben. Der ist da, der wird auch in 1000 Jahren noch da sein. Und deswegen kann ich den nicht abschreiben. Was ich abschreiben kann, ist das Gebäude. Das Gebäude, was auf diesem Grund und Boden ist oder eine Wohnung, die in einem Wohngebäude drin ist, die unterliegt einer Abnutzung, einem Wertverfall. Wertverfall ist relativ, aber zumindest eine Abnutzung. Und deswegen sagt das Finanzamt, den Teil kann ich abschreiben. So, und jetzt muss ich hingehen und den Kaufpreis, den ich gezahlt habe, diese 110.000 Euro, also die 110%, die muss ich jetzt erstmal aufteilen in einen Gebäudeanteil und einen Grund- und Bodenanteil. Und das spielt, das ist jetzt wichtig, das spielt eine ganz, 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 ganz bedeutende Rolle für die Berechnung des steuerlichen Vor- oder Nachteils später. Weil wenn ich jetzt ein Haus kaufe, 100 Quadratmeter Haus und drumherum 15 Hektar Land, dann zahle ich natürlich einen sehr, sehr hohen Kaufpreis im Zweifel für das Land, was ich aber nicht abschreiben kann. Das ist jetzt ein Extrembeispiel. Wenn ich aber in einem Hochhaus 30 Etagen Hochhaus, Frankfurt. Wenn ich da eine Wohnung kaufe und dieses Hochhaus steht insgesamt auf, keine Ahnung, 300 Quadratmeter und da sind übereinander irgendwie 300 Wohnungen drin, dann erwerbe ich natürlich mit diesem Kaufpreis nur einen sehr geringen Anteil am Grund und Boden. Weil das wird ja aufgeteilt auf alle 300 Parteien, die sich über diesem Grund und Boden befinden. Ich muss gerade irgendwie an, wo steht dieses hohe Gebäude? Dubai oder was ist das da? Dieses
Burj Khalifa so.
Burj Khalifa.
Ja, 1000 Meter hoch.
Genau, da wird der Grund- und Bodenanteil relativ gering sein. Ja,
von also, der Wüste, die da unten drunter ist.
Von der Wüste, genau. Ja. Ja. Und dieser Anteil, den ich erwerbe am Grund und Boden, der ist aber auch immer im Kaufvertrag, also in dem notarischen Vertrag über die Immobilie, der steht auch immer drin. Also da steht sehr explizit drin, wenn ich ein Haus kaufe, ich erwerbe 300 Quadratmeter Grundstück. Oder wenn ich eine Immobilie erwerbe, dann steht da meistens drin, ich erwerbe 110.000stel von 100 Quadratmeter. Da muss ich im Dreisatz eben ausrechnen, wie viel Anteil Grund und Boden ich eigentlich erwerbe. Ja. Es ist aber sehr, sehr, sehr wichtig, weil umso höher der Grund- und Bodenanteil ist, den ich in diesem Kaufpreis drin habe, umso niedriger ist mein Abschreibungsvolumen. Und deswegen kann ich nämlich auch nicht hingehen, deswegen habe ich diesen Spannungsbogen auch so aufgebaut. Ich kann nicht hingehen und einfach sagen, naja, die Tilgung, die ich hinter auf meinem Immobilienkonto habe, ist ja irgendwo das Pendant für meine Abschreibung, weil es stimmt einfach nicht.
Nee. Nee,
ne? Ja. Und das kann einen sehr, 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 sehr großen Unterschied ausmachen. Und glaub mir, das Finanzamt hat die intrinsische Motivation, den Grund- und Bodenanteil möglichst groß zu machen und den Gebäudeanteil möglichst niedrig zu machen.
Und bei dir ist genau andersrum, ja. Das heißt, hier fallen Liquidität und steuerliche Betrachtung jetzt so richtig auseinander, ne?
Ja.
Und deswegen hast du auch eingangs diese Erläuterung gemacht, warum das mit der Liquidität so wichtig ist. Ja.
Genau, ja, weil es bringt nichts, wenn ich da die Liquiditätsrechnung immer nur inklusive irgendwelchen steuerlichen Aspekten reinziehe, aber die steuerlichen Aspekte vielleicht hinterher gar nicht dementsprechend, was ich mir da so vorgenommen habe, weil die Aufteilung anders ist.
Also will sagen, es kann jetzt liquiditätsmäßig erstmal aufgehen oder auch nicht. Wenn es nicht aufgeht, haben wir schon das erste Problem. Wenn es liquiditätsmäßig erstmal aufgeht, kann es immer noch sein, wenn es dann steuerlich, je nachdem wie steuerlich gestaltet ist, kann es dann immer noch sein, dass es euch am Jahresende bei der Steuererklärung dann doch nochmal einholt und dann doch wieder liquiditätsmäßig zum Problem wird. Es muss eigentlich beides aufgehen, ja, sowohl die Gewinnermittlung für die Steuer als auch die Liquidität, damit es nicht langfristig zum Problem wird. Und jetzt hast du gesagt, ich möchte eigentlich den Grund und Boden nach unten spielen und das Finanzamt möchte den nach oben spielen, damit die Abschreibungen, also ich möchte, dass sie so groß wie möglich sind, damit ich wenig Steuern zahle, und beim Finanzamt andersrum. Ich will jetzt nicht vorwegspringen, aber hinten am langen Ende, sollte ich die Immobilie mal verkaufen, hat das natürlich auch nochmal Implikationen, ne? Weil das, was ich dann abgeschrieben habe, ich dann gegebenenfalls, je nachdem, wieder als Wert dann erhalte und versteuern müsste, kommt drauf an, gibt's Fristen, kommen wir nachher vielleicht nochmal drauf. Will nur sagen, hat auch nochmal
hat eine Relevanz.
Komplexitäten, ne? Genau.
Definitiv.
Ja, aber
und auch,
ich glaub,
und auch da, nee, aber also wir kommen gleich nochmal auf diese 10 Jahre Spekulationsfrist zurück, ja, über die wir jetzt gerade so versteckt sprechen, da kommen wir gleich drauf. Das ist aber insofern, finde ich, den Gedanken erstmal wichtig, weil das ist für uns in der Kanzlei auch immer so ein Grundcredo eigentlich bei allen steuerlichen Gestaltungsmodellen, die wir irgendwie an uns rangetragen bekommen oder die wir prüfen sollen. Weil wir sind große Freunde davon, bis zum Ende auch mal zu denken und nicht nur irgendwie kurzfristig zu denken, zu schauen, was passiert die nächsten 1, 2, 3 Jahre, sondern das Spiel auch wirklich zu Ende zu denken. Was ist mein Plan damit? Möchte ich langfristig halten? Möchte ich die nur ein paar Jahre halten? Möchte ich die genau 10 Jahre halten? Weil da hängen auch wieder andere Gedanken dran. Stichwort Immobilien GmbH, da will ich gar nicht oder wollen wir gar nicht hier drauf eingehen. Das ist gar nicht vorgesehen. Da bräuchten wir im Zweifel sogar nochmal einen eigenen Podcast für. Aber auch die Entscheidung, die kriegen wir natürlich oft mit, soll ich das alles innerhalb von einer innerhalb einer GmbH machen? Also soll eine GmbH diese Immobilie kaufen oder nicht? Ja, das hat auch Vor- und Nachteile. Die muss man zu Ende denken. Ja. Und deswegen finde ich das sehr, sehr, sehr wichtig, nicht nur kurzfristig diese Rechnung aufzumachen, sondern sich zumindest auch ein bisschen damit zu beschäftigen. Was ist jetzt eigentlich mein Ziel damit? Also was möchte ich damit machen? Ne?
Zumal es sein kann, das haben wir an anderer Stelle schon besprochen, zumal es sein kann oder oft so ist im Bereich Steuern, dass ich nicht wirklich Steuern vermeide, sondern sie verschiebe. Ne, das ist jetzt hier wieder ein Beispiel dafür. Also es hat alles, was ich kurzfristig mache, und es kann ja trotzdem richtig sein, kurzfristig Steuern zu sparen, aber ich muss mir bewusst sein, dass es am langen Ende wieder einen negativen Effekt hat und den muss ich zumindest mal mit einrechnen und kennen. Genau. Aber du hattest gerade eben noch einen anderen Gedanken, bevor ich angesetzt habe.
Ich würde sagen, wir kommen mal einmal zurück auf diese Aufteilung Grund und Boden, ja, und Gebäude, wo wir ja gerade waren in der Abschreibung. Also vom Grundsatz her, der Bodenwert, der orientiert sich im Prinzip in Deutschland immer an den sogenannten Bodenrichtwerten. Und die kann man, diese Bodenrichtwerte, das ist der Preis pro Quadratmeter an Grund und Boden, die kann man eigentlich wunderbar mittlerweile ganz transparent online einsehen. Also in Nordrhein-Westfalen beispielsweise ist das die Seite www.boris.nrw.de, können wir vielleicht auch noch hinten mit reinpacken, Christian. Boris steht, glaube ich, für Bodenrichtwertstatistik oder irgendwie so. Und wenn ich auf boris.nrw gehe, dann kann ich da jede Adresse in Deutschland, in NRW eingeben und dann sehe ich sofort, wie ist der aktuelle Bodenrichtwert. Also wie viel Wert ist laut Aussage unseres Statistischen Bundesamtes im Moment ein Quadratmeter Boden. Und das kann extrem unterschiedlich sein. Ja, ich lebe in Köln. Außerhalb von Köln kann so ein Bodenrichtwert, also in Vorstädten, Vororten, kann so ein Bodenrichtwert mal 200 Euro sein, 250 Euro sein. Wenn ich jetzt in Köln in die Hohe Straße, Schildergasse gehe, also in die Innenstadt, da liegen wir dann bei Bodenrichtwerten so um die 15.000 Euro pro Quadratmeter ich finde diesen Gedanken ganz interessant, wenn ihr nächstes Mal durch Köln durch die Innenstadt geht und irgendwo im H&M steht und durch diese Fläche seht, die H&M da irgendwie anmietet, ja, dann kann man sich mal die strategische Frage stellen, warum ist der Laden eigentlich da? Die Läden, die in Köln in der Innenstadt sind, die verdienen da kein Geld. Also allein durch die Miete, die die da zahlen, werden die da kein Geld verdienen, sondern es ist einfach nur Repräsentanz, Prestige. Deswegen wechseln die Läden da auch so häufig. Ja, gefühlt alle 2 Wochen, wenn man da lang geht, sind wieder neue Läden da. Das hat nichts damit zu tun, dass sie da ihr Geld verdienen wollen. Also langfristig ja, aber nicht an dem Ort, weil es einfach unfassbar teuer ist. Ja, und diese Bodenrichtwerte, das kann jeder auch mal für sich selber machen, bei seinen, wo man selber wohnt, mal schauen. Man kann auch die historischen Werte im Übrigen sehen. Also man sieht die Jahresentwicklung. Ich kann da jedes X, also nicht jedes X beliebige, aber in der Regel kann ich locker 10 Jahre zurückgehen und mal schauen, wie war denn die Entwicklung des Bodenrichtwertes. Und ganz spannend, 2024 war zumindest hier in Köln eines der ersten Jahre seit, ich weiß gar nicht wie lange, wo der Bodenrichtwert zurückgegangen ist. Weil normalerweise haben wir allein inflationsbedingt eigentlich eine positive Entwicklung der Bodenrichtwerte. Das heißt, die Werte der Grundstücke, die steigen einfach von Jahr zu Jahr zu Jahr, in der Regel, je nach Region, ja. Aber in Köln hatten wir 2024 zum allerersten Mal einen Rückgang der Bodenrichtwerte. Das ist nahezu historisch. Und das lag mit meinem jetzt sehr laienhaften, ausgedrückten Wissen einfach daran, weil in den Jahren davor die Wertentwicklung einfach gigantisch war. Also die entsprach nicht mehr ansatzweise der Inflation oder dem Durchschnitt, wie die Wertentwicklung der Vorjahre waren. Da haben wir teilweise 10% Sprünge, 15-20% Sprünge innerhalb von einem Jahr gehabt. Und das wurde 2024 tatsächlich teilweise wieder zurückreguliert. Aber das kann sich jeder mal anschauen. Und daran orientiert sich so ein bisschen eigentlich eben, wie hinter die Aufteilung in Gebäude und eben Grund und Boden ist. Soweit verständlich, Christian? Ja, ne?
Ja, für mich ja. Also ich denke, für die Zuhörer. Wir haben uns viel Zeit genommen hier, aber das ist, glaube ich, gut und wichtig.
Weil wenn wir jetzt nämlich dann den Gesamtkaufpreis aufgeteilt haben in Grund und Boden und Gebäude, ja, da gibt's auch Tools für. Ja, jeder, der sich jetzt fragt, ja, wie teile ich das denn jetzt eigentlich auf? Da gibt's auch Tools für. Das Finanzamt hat da auch Tools für entwickelt, wie man solche Aufteilungen macht. Da ist jetzt kein einfacher Dreisatz, da hängen so ein paar Dinge dran, die man beachten muss. Das würde jetzt hier wirklich den Rahmen sprengen, aber es gibt natürlich gewisse Tools, die solche Aufteilung vornehmen können. Und wenn wir diese Aufteilung haben und dann wissen, wie hoch der Gebäudeanteil ist, dann liege ich in der Regel in der Vergangenheit bei 2% Abschreibung pro Jahr. 2% Abschreibung pro Jahr. Das ist jetzt erstmal eine wichtige Information. Warum? Weil aus der Praxis, da beschäftigen wir uns ja auch mit Abschreibungen. Da haben wir bei Behandlungseinheiten 10 Jahre Laufzeit, also 10% Abschreibung. Bei Zerregeräten haben wir 8 Jahre Abschreibung. Kann ich nicht rechnen, was sind das? 12,5%, ja. Und bei EDV waren es mal 3 Jahre, also 33% Abschreibung. Mittlerweile teilweise sofort, also relativ zügige Abschreibung. Bei Immobilien, die ich vermiete, war lange Zeit 2% Abschreibung. 50 Jahre Laufzeit. Auch das ist eine wichtige Information, weil das Finanzamt unterstellt damit, wenn ich sowas eine Immobilie kaufe, dass sie eine Werthaltigkeit oder eine Abschreibungsdauer, eine Nutzungsdauer von 50 Jahren hat. 2% pro Jahr. Das ist nicht viel, um es mal auf den Punkt zu bringen.
Ja, und jetzt habt ihr das in der Regel nicht für 50 Jahre finanziert, sondern deutlich kürzer. Und da seht ihr an der Stelle auch schon wieder, wie das Profil von Abschreibung und Tilgung sozusagen auseinanderlaufen kann und warum das dann da auch wieder herausfordernd sein kann.
Ne? Richtig, richtig, ja. Jetzt hat der Fiskus erkannt, dass in den letzten Jahren die Wertsteigerungen in Immobilien sehr, sehr exorbitant waren. Also mit anderen Worten, die Kaufpreise sind sehr, sehr, sehr hochgeschnellt. Die Finanzierungen sind nicht mehr so günstig wie vor 2-3 Jahren. Also ich kriege jetzt nicht mal irgendwie unter 1% Finanzierungen. Und dadurch sind teilweise Immobilieninvestitionen dann unattraktiver geworden. Immer wenn Dinge unattraktiv werden, das gefällt dem Fiskus dann nicht so gut. Und dann überlegt der Fiskus, wie können wir denn so Konjunkturpakete verabschieden, um eben Kaufanreize wieder zu setzen. Und ein Kaufanreiz ist jetzt im Moment, dass die Abschreibung von 2% auf 5% angehoben wurde für Immobilien, die jetzt neu gebaut wurden oder werden, zwischen September 23 und Oktober 29. Ja, das ist, ich nenne es jetzt einfach Konjunkturpaket, weil nichts anderes fällt mir dazu jetzt gerade so ein. Ja, also für Neubauten innerhalb dieses Zeitraums September 23 bis Oktober 29 wurde die Abschreibung von 2% auf 5% erhöht. Und das ist, offen gesagt, ziemlich interessant, muss man sagen. Ja, weil wir verdoppeln nicht nur die Abschreibung, sondern wir ziehen ja auch 5% hoch. Jetzt sind wir gleichermaßen aber wieder auch nur bei Neubauten. Das heißt, man merkt daran, der Fiskus hatte jetzt nicht unbedingt Interesse daran, Bestandsimmobilien in diese Abschreibungsliga zu bringen, sondern der Fiskus hatte Interesse daran, Neubauten zu subventionieren, um da eben ein höheres Abschreibungsvolumen zu generieren. Aber das kann tatsächlich jetzt auch wieder so eine Cashflow-Rechnung, wie wir sie vorhin gemacht haben, ins Positive lenken, wenn wir auf einmal von 2% auf 5% Abschreibung kommen und dadurch diesen gedanklichen Verlust, den wir auf unserem Immobilienkonto generieren, höher bekommen, weil wir eben schnelle Abschreibung bekommen und dadurch tatsächlich vielleicht einen schnelleren steuerlichen Vorteil generieren.
Eine Klarstellung dazu, also das bedeutet jetzt aber natürlich, dass die Abschreibungsdauer dadurch nur noch 20 Jahre beträgt. Ja, wir schreiben jetzt nicht über 50 Jahre 5% ab, das wäre richtig cool, ja. Sondern wir schreiben jetzt nur noch über 20 Jahre ab. Ist ein weiteres Beispiel dafür, das ist jetzt am vorderen Ende gut, ne? Hat aber am hinteren Ende wieder eine Implikation, sprich keine Steuerersparnis, sondern eine steuerliche Verschiebung, die der Staat hier anbietet. Durch die Veränderung der Abschreibungsmöglichkeit von 50 auf 20 Jahre kann ich 5% anstatt 2% abschreiben. Ne? Muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, das ist eigentlich geil. Du hast es eben so ein bisschen unfreiwillig gesagt. Immobilienpreise sind so explodiert, dass sich Neubau nicht mehr lohnt. Und der, ich sage jetzt mal ketzerisch, der Staat möchte das weiter fördern, indem er die Abschreibungsmöglichkeiten nach oben stellt und sagt, oje, oje, Neubau lohnt sich gar nicht mehr, lass mal was tun. Ich finde es spannend, aber man möchte natürlich damit die Bauindustrie retten.
Also nur dadurch kommen solche Steuerthemen auch wie Investitionsabzugsbeträge und Sonderabschreibungen. Ja, ja. Das sind ja keine Dinge, die irgendwie, weiß ich nicht, immer mathematisch hergeleitet wurden, ja, wo sich dann schlaue Menschen hingesetzt haben und gesagt haben, das macht jetzt aus den und den Gründen irgendwie finanzmathematisch Sinn, sondern das sind dann einfach Entscheidungen, die eben auf Regierungsebene, Gesetzgebungsebene getroffen werden, um Kaufanreize zu setzen. Ja, also wenn ich mich mit meinen Eltern darüber unterhalte und über deren Immobilie, deren Haus, ja, da gab es früher noch ganz andere Möglichkeiten. Da konnte ich Privatimmobilien, konnte ich steuerlich abschreiben. Also ich kenne diese Gesetzgebung nicht, weil die ist vor meinem Studium, war die viele, viele Jahre vor meinem Studium. Aber als mein Papa, Shoutout an meinen Papa an der Stelle, mir dann irgendwann mal erzählte, dass er früher in der Steuererklärung mit seiner Steuerberaterin dann halt die Abschreibung des Hauses angegeben hat, wo ich immer dachte, nein Papa, du kannst deine eigene Immobilie nicht abschreiben. Doch, es gab mal solche Vorschriften, die das erlaubt haben, um eben damals auch jungen Familien eben Kaufanreize zu setzen, die dann eben zu steuerlichen Erleichterungen führten, damit da eben junge Familien früher sich eine Immobilie leisten konnten. Das gibt's immer wieder an verschiedenen Stellen. Ja. Und so gibt's auch tatsächlich im Moment auch im Immobilienbereich etwas wie eine Sonderabschreibung. Also zusätzlich zu den gerade genannten Prozentsätzen gibt's im Moment auch im Mietwohnungsneubaubereich noch eine Sonderabschreibung von nochmal zusätzlich 5%, die ist allerdings zeitlich begrenzt und die ist nicht nur zeitlich begrenzt, sondern die ist auch begrenzt auf gewisse Baukosten je Quadratmeter. Also da will ich jetzt auch gar nicht zu sehr in die Tiefe eingehen, weil fairerweise in den Städten, in den Regionen, wo es interessant ist, sind diese Baukosten je Quadratmeter, die da im Gesetz stehen, ein ziemlicher Witz. Also die zu erreichen unter den Umständen, wie wir sie heute haben, unter den teuren Baukosten, schwierig, die eben vorherrschen, da komme ich da oft nicht drauf. Aber es gibt sowas wie Sonderabschreibungen in dem Bereich. Ich will es an der Stelle zumindest nur erwähnen.
Eine Frage, die ich nochmal habe, die beschäftigt mich schon immer. Auch hier bleibt es aber bei 100% Abschreibung am Ende.
Ich kann nie mehr als 100%
abschreiben. So. Aber ich glaube, das ist ein Missverständnis, das ganz viele haben. Ja, weil das auch im Vertrieb manchmal nicht so, im Immobilienvertrieb, im Versicherungsvertrieb, völlig egal, manchmal nicht so klar gemacht wird. Sonder-AFA bedeutet an der Stelle auch nochmal ein weiteres nach vorne ziehen der Steuerersparnis und dafür aber am hinteren Ende auch wieder weniger Steuerersparnis.
Ne? Richtig, ja.
So, nur mal, um das einmal klarzustellen. Es bleibt immer dabei, dass ihr am Ende einmal die Immobilie abgeschrieben habt. Man kriegt hier nichts geschenkt, man kriegt es nur früher.
Das ist richtig. Und ich wollte es gar nicht so komplex machen, aber unsere Zuhörer sind ja auf einem wahnsinnig hohen Level, deswegen machen wir es noch eine Stufe komplexer. Diese 5% Abschreibung, nicht die Sonder-AFA, sondern diese 5%, also anstatt 2%, 5%, sind sogar, jetzt wird's verrückt, degressive Abschreibung. Ja, das heißt, das ist nicht linear, das heißt, ich verteile das, so wie du gerade gesagt hast, gar nicht auf 20 Jahre. Ich wollte es aber nicht komplizierter machen, aber wir machen es jetzt kompliziert. Ich verteile es nicht auf 20 Jahre, sondern ich nehme am Anfang immer 5% der ursprünglichen Anschaffungskosten, die sich dann aber mindern und irgendwann komme ich aber an den Punkt, wo tatsächlich eine lineare Abschreibung wieder günstiger als eine degressive ist und dann wechsle ich von der degressiven zur linearen Abschreibung. Long story short, am Ende sind es nie mehr als 100%. Und das ist das Wichtige. Ne?
Und ich sage euch was, wenn sich eine Investition in Immobilie deswegen lohnt und ohne diese Steueränderung nicht lohnt, ich würde sie persönlich nicht machen. Mir ist das zu knapp, mir ist das zu komplex. Nee, ja, also das ist ja schön, ich kann das später als Wahlrecht ausüben, wenn ich da einen Vorteil habe. Aber wenn ich es deswegen mache, habe ich, glaube ich, schon wieder einen Fehler gemacht. Ne? Okay, wir gehen weiter, Marcel.
Wir gehen weiter, ja.
Ein bisschen auf die Zeit gucken, damit die Folge nicht zu lang wird.
Genau, ja.
Was haben wir noch steuerlich zu beachten?
Genau, was noch wichtig ist. Manchmal kommt man auf die spitzfindige Idee, dass man sagt, okay, ich habe verstanden, dass wenn ich jetzt eine neue Immobilie kaufe, ich nur relativ geringe Abschreibungsmöglichkeiten habe, dann gehe ich doch eher hin und kaufe eine alte Immobilie für relativ wenig Geld und kernsaniere die. Das heißt, ich mache umfangreiche Umarbeiten, Ausarbeiten, Instandhaltungsarbeiten und mache halt einfach aus einer alten Immobilie eine neue Immobilie durch Instandhaltung. Warum tue ich das? Weil vom Grundgedanken her sind bei Immobilien so Instandhaltungsmaßnahmen, die ich jährlich mache. Ich muss mal irgendwas renovieren, mal irgendwann das Dach neu machen, die Fassade neu streichen, meine Heizung austauschen. Das sind Kosten, die ich habe. Jetzt könnt ihr wieder den Bezug zur Praxis ziehen. Das sind laufende Kosten, die ich habe. Die kann ich immer sofort in der Regel geltend machen. Das sind so klassische Instandhaltungsarbeiten, die sich sofort steuerlich auswirken. Und dann kann ich also spitzfindig sein und sagen, okay, ich kaufe eine alte Immobilie, renoviere die umfangreich und stecke dann halt 1 Million rein an Instandhaltungskosten und die kann ich dann ja sofort geltend machen. Das hat das Finanzamt natürlich auch verstanden und deswegen gibt es eine Grenze, die ist wichtig, und zwar diese 15%-Grenze, die besagt, wenn ich innerhalb von 3 Jahren nach Kauf der Immobilie 15% des Gebäudewertes durch Instandhaltung und Renovierung reinstecke, dann zählen diese Instandhaltung und Renovierung zu Anschauungskosten und damit fließen die wieder in diese normale Abschreibung rein. Das ist quasi, damit ich keinen Umgehungstatbestand irgendwie habe, sagt der Fiskus, wenn ich das innerhalb der 3 Jahre erreiche, diese 15%, dann wirkt das rückwirkend eben als Anschauungskosten mit den 2 bzw. 5% Abschreibung. Nee, sorry, hier sind wir ja bei Gebrauchtimmobilien, 2% Abschreibung. So. Mhm. Das macht auch einen bedeutenden Unterschied und diese 15%-Grenze, die sollte da wirklich jeder kennen. Im Zweifel muss ich einfach darauf achten, dass ich es vielleicht auf 4 Jahre verteile oder eben ein bisschen weiter nach hinten strecke. Das wäre dann kein Problem. Also wenn ich diese 15% wirklich im 4. Jahr überschreite, dann bin ich raus aus der Nummer. Aber wenn ich gerade, und das wird ja häufig gemacht, im 1. Jahr halt umfangreich renoviere, dann bringt mir das entsprechend auch nichts.
Also Fallstrick.
Mhm. Fallstrick, mhm. Genau. Mhm. Was ist noch ein Fallstrick oder was ist vielleicht steuerlich wichtig? Ist ein Tipp an der Stelle. Wenn ich eine Immobilie kaufe und ich habe diese Anschaffungsnebenkosten, das sind eben Notarkosten, Eintragungen ins Grundbuch und so weiter und so fort, dann ist das in der Regel, sind das Anschaffungskosten, die auf die Immobilie drauf zu rechnen sind. Wenn ich aber die Immobilie finanziere und quasi mir Geld von der Bank leihe, dann lässt sich die Bank auch immer ins Grundbuch eintragen, also eine Grundschuld ins Grundbuch eintragen. Und diese Eintragung der Grundschuld kostet beim Notar auch nochmal Geld. Das sind Sofortabzugswegekosten. Und das ist gar nicht selten, dass das zeitlich auseinanderfällt, dass ich zum Beispiel Ende des Jahres schließe ich den Kaufvertrag im November, ich kümmere mich um die Eintragung und habe auch schon Notarkosten, Geldbeschaffungskosten und so weiter und so fort. Und der Übergang Nutzen und Lassen ist dann vielleicht am 1.1. Dann kann es schon mal sein, dass tatsächlich so dieser Beginn der Vermietung und Verpachtung, also wo ich eigentlich dann sozusagen meine steuerlichen Einkünfte generiere, jährlich auseinanderfällt mit dem, was ich da an Geldbeschaffungskosten habe. Und die muss ich in dem Jahr steuerlich geltend machen, wo ich sie dann auch wirklich gezahlt habe. Ja, das ist wichtig, weil ansonsten kann es mir passieren, dass ich es vielleicht vergesse anzugeben, das Steuerjahr ist zu, weil ich meine Steuererklärung schon gemacht habe und dann sagt das Finanzamt, Ätschebitsch, kannst du nicht mehr geltend machen. Das ist an der Stelle wichtig. Generell Vermietung und Verpachtung ist bei Finanzämtern in der Regel ein sogenanntes Prüffeld. Also jedes Finanzamt in Deutschland kann immer eigene Prüffelder festlegen. Das eine Finanzamt sagt mal, ich prüfe jetzt dieses Jahr nur noch Bäcker, weil wir zufälligerweise 2 Spezialprüfer im Haus haben, die sich gut mit Bäckereien auskennen. Deswegen prüfen wir Bäcker, die anderen prüfen Metzger. Vermietung und Verpachtung ist aber in der Regel bundesweit in allen Finanzämtern Prüffeld. Das bedeutet, wenn ich das erste Mal Vermietung und Verpachtungseinkünfte erkläre, verlangt das Finanzamt die Einreichung von allen Unterlagen. Das heißt, den Kaufvertrag, die Anschauungsnebenkosten, die Rechnungen darüber, Maklerrechnungen, Notarrechnungen, Mietvertrag, Darlehensvertrag, also wirklich alles, was mit dem Kauf zu tun hat, sollte ich in dem Moment, der Tipp an der Stelle, auch wirklich in einen Ordner, schön digital, Papier, egal, aber in einen Ordner an einer Stelle schön zusammenhalten, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das Finanzamt sich mit der ersten Steuererklärung melden wird und sagen wird, hey, reich mir mal bitte alle Unterlagen, die mit der Immobilie zu tun haben, ein, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch und dann spare ich mir das halt irgendwie anderthalb Jahre später nochmal in meinen Unterlagen alles rauszusuchen.
Nervt natürlich, aber ich finde es ja fast beruhigend, wenn bei solchen Sachen ordentlich vorgegangen wird.
Ja, richtig. Ja. So, und dann können wir vielleicht den Bogen schlagen zu dieser Spekulationsfrist, die du vorhin schon mal angeschnitten hast. Weil wir haben im Moment in Deutschland eine steuerliche Vergünstigung, die für mich offen gesagt die größte, mit Abstand größte steuerliche Vergünstigung ist, die es im Moment in Deutschland noch gibt. Weil wenn ich nämlich eine Immobilie kaufe und die vermiete und die 10 Jahre lang halte, dann kann ich die nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen. Ja, didaktische Gedankenpause, nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen.
Steuerfrei war der Moment, wo alle wieder aufgewacht sind, kurz weggehen, steuerfrei, da werden wir sofort wieder wach.
Das musst du hinterher, du machst doch diese Kapitel immer, das Kapitel heißt jetzt steuerfrei.
Steuerfrei, in großen Buchstaben.
Ja, ja. Genau. Nein, also das ist, Spaß beiseite, das ist wirklich, wirklich eins aktuell der größten Steuergeschenke, wie ich finde, die es noch gibt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die noch immer so bestehen bleiben. Es wird immer Bestandsschutz geben für Altfälle. Aber ob wir das in 20 Jahren, wenn wir diesen Podcast dann updaten, diese 10 Jahre Spekulationsfrist noch haben, ich mache da ein großes Fragezeichen dran, weil ich meine, sind wir mal ganz offen und ehrlich, du hast es vorhin so schön gesagt, manche kaufen in Bestlage Immobilien, ja, nicht irgendwie mit einer Finanzierung und um zu gucken, ob der Cashflow positiv ist, sondern weil die Leute einfach nicht wissen, wo die mit ihrem Geld hin sollen. Das fällt schwer sich vorzustellen, aber davon gibt's tatsächlich eine ganze Menge in Deutschland, die einfach nicht wissen, wo mit dem Geld und aus strategischen Gründen dann eben Immobilien kaufen. Und wenn dann sich in diesen Großstädten wie Frankfurt, Köln auch noch einfach statistisch gesehen die Immobilienpreise einfach positiv entwickeln die nächsten Jahre und dann diese Immobilien nach 10 Jahren steuerfrei verkauft werden können, naja, wem tun wir dann halt damit was Gutes? Also im Zweifel nicht Familie Müller, die irgendwie schaut, wie sie ihre Mietwohnung jeden Monat und ihren Lebensunterhalt und ihre Kinder und weiß ich nicht, was da dranhängt, irgendwie finanzieren können, sondern vielleicht tendenziell Menschen und Personen und Steuerpflichtigen, die vielleicht sowieso eigentlich ganz gut Geld haben. Und da, ja, das ist wirklich im Moment so ein Steuervorteil, der ist schon nicht zu unterschätzen, finde ich.
Wahrscheinlich einer der besten Gründe für die Immobilie. Wir haben vorhin gesagt, laufend habe ich eine recht hohe Besteuerung, zumindest wenn ich gut verdiene, in meinem Einkommensteuertarif eh schon hoch bin, dann kann das sein, dass ich die Immobilieneinkünfte mit dem Spitzensteuersatz versteuere. Beim Verkauf ist es hier jetzt an der Stelle sehr attraktiv. 0%, besser wird es nicht.
Sehr, sehr attraktiv. Und da auch nochmal, den Bogen möchte ich und muss ich noch machen. Ich habe vorhin einmal kurz die Immobilien GmbH reingeworfen. Das ist mir nur wichtig an der Stelle zu sagen, wenn ich die Immobilien in der GmbH halte, eine GmbH erzielt per Gesetz deswegen immer gewerbliche Einkünfte. Ich habe vorhin den Paragraph 21 Vermietung und Verpachtung genannt. Der zählt für die GmbH nicht, weil in diesem Paragraphen 21 steht auch dieses sogenannte Subsidiaritätsprinzip. Das bedeutet, wenn die Immobilie in einer anderen Einkunftssphäre sich befindet, Spoiler-Alarm, Betriebsimmobilie, Praxisimmobilie, dann gehört die Immobilie nicht in die privaten, in die private Vermögenssphäre, Vermietungseinkünfte, sondern in die gewerbliche Sphäre. Und bei Immobilien GmbHs habe ich diese 10 Jahre Spekulationsfrist zum Beispiel nicht. Das heißt, wenn ich mit einer Immobilien GmbH eine Immobilie kaufe und die nach 10 Jahren, 11 Jahren verkaufen möchte, dann ist der Gewinn, den ich dadurch generiere, innerhalb der GmbH vom Grundsatz her erstmal steuerpflichtig. Ich will diesen Bogen nur einmal rund machen. Da verlassen wir die Immobilien GmbH auch wieder, aber das ist an der Stelle wirklich sehr, sehr, sehr wichtig. Diese Steuerfreiheit gilt im Übrigen auch für die privat genutzte Immobilie. Also wenn ich selber eine Immobilie besitze, in der ich wohne und die dann verkaufe, dann ist es auch steuerfrei. Da ist allerdings die Voraussetzung, dass ich die zumindest 3 Jahre muss ich da drin wohnen. Also jeder, der sich jetzt gerade denkt, oh cool, ich habe zwar meine eigene Wohnung im Menschen, dann kaufe ich einfach eine und dann ziehe ich dafür ein Jahr ein und dann kann ich die danach steuerfrei verkaufen. Das funktioniert natürlich nicht. Ne? Ich muss dann eine gewisse Zeit drin gelebt haben. Das sind eben bei Privatgenutzten mindestens 3 Jahren. Ne?
Sehr gut.
Okay. Und dann bleiben wir beim Steuer und dann haben wir Steuer eigentlich auch schon fast rund, würde ich sagen. Die liebe Umsatzsteuer darf nicht fehlen. Grundsätzlich ist Vermietung und Verpachtung umsatzsteuerfrei. Ich weiß nicht, welche Nummer unser Umsatzsteuer-Podcast hat, Christian. Irgendwas unter 100, so viel weiß ich.
Ja.
Und da haben wir vorgestellt, dass es ja verschiedene Steuersätze gibt. Es gibt steuerfreie Sachen, 0% Steuer. 7% Steuer, 19% Steuer. Und die Vermietung und Verpachtung, die ist vom Grundsatz her von der Umsatzsteuer befreit. Das hat natürlich auch hier wieder den tieferen Sinn, dass Immobilien, Wohnimmobilien nicht unnötig teurer werden sollen. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wohne zur Miete und zahle 1.000 Euro Miete, und wenn das jetzt auf einmal umsatzsteuerpflichtig werden würde, dann würde der Vermieter ja 1.000 Euro plus 19% verlangen. Und dadurch wird die Immobilie 19% faktisch teurer. Das ist das gleiche wie bei Heilbehandlungsleistungen. Die sind auch umsatzsteuerfrei, weil es einfach ein Grundbedarf des Menschen ist, eben die Medizin in der Medizin behandelt zu werden und eben auch wohnen zu können. Und deswegen wird Wohnraum grundsätzlich von der Umsatzsteuer befreit. Aber nur, wenn es sich um langfristige Vermietung, also die ganz klassische langfristige Wohnraumvermietung, die ist von der Umsatzsteuer befreit. Zur Kurzraumvermietung, vielleicht auch irgendwie über Airbnb oder eine Parkplatzvermietung zum Beispiel, auch eine kurzfristige, die sind umsatzsteuerpflichtig. Da muss ich drauf achten. Das hat auch den Grund, warum, wenn ich ins Hotel gehe und eine Hotelrechnung bekomme, dann ist es ja nicht umsatzsteuerfrei, obwohl ich da ja eine Nacht irgendwie gewohnt habe. Weil das ist kurzfristige Vermietung. Die ist davon nicht befreit.
Macht Sinn.
Ne? Mhm. Und wir haben, das war für uns, Christian, ein großes Vorbesprechungsthema, die sogenannte Optierung. So. Die will ich an der Stelle zumindest einmal kurz erwähnen. Also, wenn ich jetzt Inhaber einer Immobilie bin und ich vermiese die jetzt, dann habe ich grundsätzlich tatsächlich die Möglichkeit, zur Umsatzsteuer zu optieren. Ich sage also, ich verzichte auf diese Steuerfreiheit und vermiete die Immobilie zuzüglich Umsatzsteuer. Zwingende Voraussetzung, dass ich das als Vermieter aber machen kann, ist, dass derjenige, der da drin ist und die Immobilie anmietet, umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbringt. Damit ist schon mal die gesamte klassische Wohnraumvermietung aus der Nummer raus. Ja, weil wenn ich in der Immobilie wohne, also ganz normal wohne, dann bin ich da nicht als Unternehmer drin, ich erbringe da keine Leistung oder irgendwas, da bin ich immer in der Umsatzsteuerbefreiung. Bei unseren Zahnärzten ist es so, dass Zahnärzte nicht ausschließlich umsatzsteuerpflichtige Ausgangsleistungen haben. Wir haben ja die steuerfreie Heilbehandlungsleistung. Vielleicht haben wir ein paar Laborleistungen, die machen aber in der Regel nicht den Großteil aus und der überwiegende Teil ist steuerfreie Heilbehandlungsleistung. Und deswegen darf ich als Vermieter dann bei der Vermietung auch nicht zur steuerpflichtigen Vermietung optieren, weil eben mein Mieter nicht ausschließlich umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbringt. Also damit sind alle Wohnraummietgeschichten raus, damit sind 99% unserer Zahnarztmandate eigentlich raus. Es kann nur mal sein, dass ich vielleicht einen extra Mietvertrag für mein Labor irgendwie abschließe oder ein externes Labor irgendwo betreibe, wo ich dann einen eigenen Mietvertrag habe, wo die Umsatzsteuer eine Rolle spielen darf. In der Regel spielt die Umsatzsteuer aber keine Rolle in Mietverträgen.
Wenn in eurem Praxismietvertrag jetzt also was von Umsatzsteuer steht, dann ist höchstwahrscheinlich was schiefgelaufen.
Höchstwahrscheinlich.
Und ein Schaden entstanden.
Es gibt noch eine kleine Ausnahme. Für so Altbestände, es gibt so ganz, also so Altregeln für Altimmobilien, die noch so einen Bestandsschutz haben, was diese umsatzsteuerpflichtige Vermietung angeht. Also es gibt wirklich Mühe an Prozentsätzen von diesen Mietverträgen, wo die Umsatzsteuer drin ist, wo es aber auch wirklich richtig ist. Aber eigentlich der Tipp an jeden, der einen Mietvertrag hat, ganz ehrlich, ich würde da einfach jetzt nach der Folge sowieso mal reingucken, weil ich bin mir nicht sicher, ob sich jeder beim Abschluss des Mietvertrags darüber Gedanken gemacht hat, steht da jetzt eigentlich mit Umsatzsteuer oder ohne Umsatzsteuer, weil man 100.000 andere Dinge im Kopf hat, da steht Miete, da steht Nebenkosten, da steht Parkplätze und wenn da noch irgendwo auf einmal was mit 19% oder so steht, dann kann es schon mal sein, dass das nicht aufgefallen ist. Also nachgucken würde ich jetzt sowieso offen
gesagt. Ich erlebe das tatsächlich immer wieder, wenn große Wohnungsbaugesellschaften oder so Versicherungen und so das machen, weil die oft halt zumindest im ersten Anlauf nicht checken, dass eine Zahnarztpraxis kein Gewerbe ist oder kein umsatzsteuerpflichtiger Betrieb ist. So. Ne? Aber whatever. Okay. Schaut mal nach, falls ihr euch nicht sicher seid.
Genau.
Gut, dann haben wir das.
Damit sind wir eigentlich auch steuerlich so ein bisschen durch. Wolltest du mal versuchen, so einen Wrap-up zu machen?
Ja. Das mache ich. Also, ihr habt jetzt gesehen, Immobilie, spannendes Thema. Nicht nur, wenn ihr das Geld habt, sondern natürlich auch, weil man es sehr gut beleihen kann. Die Banken geben da sehr, sehr gerne Geld für. Wir haben drüber gesprochen, wie wichtig die Lage ist. Das ist eine Binsenweisheit, das weiß, glaube ich, jeder. Wir haben auch drüber gesprochen, dass Lage immer bedeutet teuer im Verhältnis zur Miete. Wir haben drüber gesprochen, dass Immobilien in Deutschland in den letzten Jahren sehr stark gelaufen sind. Und dass der Staat hier steuerliche Anreize setzt, ist trotzdem weiter in neue Immobilien insbesondere zu investieren, aber auch in Bestandsimmobilien. Wir haben euch erklärt, dass Liquidität ein ganz wichtiges Thema ist und dass man die steuerlichen Aspekte aber auch betrachten muss, insbesondere weil sie einen Einfluss auf die Liquidität haben. Und wir haben drüber gesprochen, dass einer der attraktivsten Dinge daran ist, dass man in 10 Jahren, zumindest Stand jetzt, nach 10 Jahren so eine Immobilie steuerfrei wieder verkaufen kann aus dem Privatvermögen. Und dann haben wir eine ganze Menge aktuelle Abschreibungsregelungen besprochen und so ein paar Sonderfälle und so ein paar sehr schöne Trittfallen auch schon, die ihr im Idealfall nicht mitnehmt. Und wir haben drüber gesprochen, dass ihr das Ganze natürlich, ihr merkt das jetzt schon, weil es komplex ist, sehr, sehr sauber auf dem Konto trennen solltet und da eine gewisse Finanzhygiene wichtig ist und auch vielleicht eine reifliche Vorüberlegung wichtig ist, wegen der besprochenen Informationsasymmetrien zwischen euch und dem Verkäufer oder dem Makler des Verkäufers. Und ihr habt jetzt, glaube ich, auch schon gemerkt, Steuerberater involvieren, definitiv keine schlechte Idee. Wir haben jetzt, Marcel, noch einmal das Thema wirtschaftlich, so eine kleine Beispielrechnung uns mal vorgenommen gehabt. Und daneben haben wir noch 2 Sonderaspekte, Vermietung an Angehörige und Denkmal. Möchtest du darauf noch eingehen? Also wir haben jetzt erstmal so den Wrap-up des allgemeinen Teils gemacht. Möchtest du darauf noch eingehen?
Ja, vielleicht zumindest 2, 3 Sätze. Einmal kurz zu Denkmal. Da ist mir eigentlich nur wichtig mitzuteilen. Also Denkmalimmobilien, die genießen die Vorzüge von nochmal besonderen Abschreibungen. Dann gibt es Sonderabschreibungen, die sind wirklich sehr, sehr attraktiv. Wichtig bei Denkmalimmobilien ist aber in der Regel, dass halt derjenige, der den Umbau, Ausbau der Denkmalimmobilie vornimmt, diese Sonderabschreibung auf diesen denkmalgeschützten Umbau, Ausbau eben ziehen kann. Nicht, wenn ich einfach nur eine fertig renovierte Denkmalimmobilie kaufe. Wenn die fertig saniert, renoviert und fertig ist und ich zahle dafür einen Kaufpreis, dann kann ich da auf den Kaufpreis keine Denkmal-Sonderabschreibung irgendwie geltend machen, sondern immer nur der die Sonderaufwendung für die Umbauten etc. pp. Hatte. Also das ist einfach nur so ein Grundgedanke mal, weil ich glaube, das wird immer so ein bisschen vermischt miteinander. Nicht überall, wo Denkmal draufsteht, ist sozusagen auch Denkmal drin, ne?
Ja. Und vielleicht noch der Gedanke damit verbunden, wenn jetzt hier wieder das primäre Argument ist, weil es ein Denkmal ist und du dann Sonderabschreibungen hast, wenn du es selber renovierst, wäre ich auch wieder vorsichtig, ja? Also die Immobilie muss eigentlich genauso geil sein wie jeder andere, die ihr kaufen würdet, finde ich. Wenn sie zusätzlich ein Denkmal ist und ihr Vorteile habt, prima.
Ja, und wenn ihr mal eine Denkmalimmobilie habt und da wirklich überlegt, umzubauen oder eine zu kaufen, die ihr dann umbauen wollt und ihr dann auch Kostenvoranschläge reinbekommt, dann rechnet bitte sofort 25-30% zusätzlich nochmal an. Ja. Weil das ist das, was passieren wird. Also die sind einfach, es gibt so viel Auflagen, wie die umgebaut werden müssen, welche Materialien verwendet werden dürfen. Ja. Und die Einschätzung der Architekten und so weiter, die ist schon immer relativ konservativ, aber tut mir bitte einen Gefallen. Und rechnet einfach nochmal 25-30% on top. Und wenn euch das dann immer noch passt und ihr immer noch sagt, liquiditätstechnisch vor allen Dingen, ich rede eigentlich schon wieder nur von Liquidität, dann alles gut, dann kann da was Wunderbares draus werden. Aber in der Regel saugen die tatsächlich ziemlich viel. 2. Gedanke bei Denkmal, das kann auch die eigene Immobilie betreffen, also in der ich wohne. Aber das machen wir in einem anderen Teil. Ne? Also es kann einerseits die Vermietete betreffen, kann auch meine eigene betreffen.
Da machen wir separate Folge nochmal zur eigenen Immobilie.
Genau. Und den letzten Aufschlag, den du mir noch gegeben hast, den nehme ich jetzt auch Volley. Quasi, da geht es so ein bisschen um die Frage, wenn ich jetzt eine Immobilie habe, eine Vermietungsimmobilie, das war auch letztes Jahr auf Stromberg ein Thema. Also, was kann ich da steuerlich, welche Gestaltungsmöglichkeiten habe ich? Wir haben ja gerade festgestellt, nach 10 Jahren kann ich die steuerfrei verkaufen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Ehegatten habe und der Ehemann besitzt jetzt die Immobilie, steht zu 100% im Grundbuch. Und nach 10 Jahren kann der Ehemann dann hingehen und die Immobilie an die Ehefrau verkaufen, also wirklich fremdüblich verkaufen, Kaufvertrag mit allem drum und dran. Und die Immobilie, wenn die 10 Jahre später mehr wert ist, dann ist der Kaufpreis natürlich auch entsprechend wieder hoch. Und dadurch kann ich erreichen, dass der Verkauf an die Ehefrau, andersrum natürlich genauso, steuerfrei ist und der Ehegatte dadurch eben neues, frisches Abschreibungsvolumen hat, weil ich einfach wieder neuen festgelegten Kaufpreis zahle, der fremdüblich ist und im Zweifel auch sogar über den liegt, der vor 10 Jahren gezahlt wurde. Und dadurch kann ich sozusagen Abschreibungsvolumen wieder aufleben lassen. Ja, das klappt innerhalb der Familie wunderbar. Also nicht nur mit Ehegatten, sondern auch mit Kindern, wenn ich das gerne möchte. Da kann man sich mal so ein bisschen spielerisch Gedanken drum machen, ob es da nicht sinnvolle Gestaltungsmöglichkeiten gibt. Auch mit Darlehen innerhalb der Familie und Übertragung und Verzicht auf des Darlehens im Rahmen der Schenkungen. Also da ist eine Spielwiese. Da ist was drin. Ne, das macht Spaß. Wäre dann der Podcast Erbschaftsschenkungssteuer demnächst.
Man muss nur dran denken, dass die Immobilie dann auch jemand anderem gehört. Ja, wenn es mal schief läuft.
Was?
ja,
Christian, kann es eigentlich sein, dass du so ein bisschen nicht so pro Immobilie bist? Kann es sein?
Nee, ich bin nicht so pro Steuern. Punkt. Nein, aber ja, also sagen wir mal, nee, ich finde, man, es gehört einfach immer dazu. Ich erlebe eine große Euphorie für die Immobilie, sagen wir mal so. Und jetzt reden wir über Steuergestaltung und ich weiß schon wieder, bei wie viel 100 Hörern jetzt gleich sozusagen die Fantasie anfängt, weil es gibt ja nichts, was wir besser finden als Freibier und Steuern sparen in Deutschland. Und deswegen will ich einfach nur immer so ein bisschen auch die negativen Seiten. Wir haben ja hier auch die Fälle, wo es dann die Familientragödien gab, oft im Zusammenhang mit der Praxis, ne, wo die Gattin die Immobilie besessen hat. Da kommen wir in einer anderen Folge drauf, weil das steuerlich besser ist, als wenn es der Zahnarzt hält. Und dann hat die Gattin halt einen neuen Freund gefunden und jetzt gehört halt der Gattin und dem neuen Freund die Immobilie, wo der Zahnarzt seine Praxis drin hat, ne. Und da musste ich nur in dem Zusammenhang drüber nachdenken. Es hat immer alles auch eine negative Implikation und dann gehört die Immobilie eben jemand anderem. Das wollte ich nur noch mal einfließen lassen. Sehr gut. Hast du noch was zu ergänzen oder sollen wir einen Knopf dran machen? Ich glaube, die wirtschaftlichen Implikationen haben wir eigentlich einfließen lassen die ganze Zeit, ne, das Thema.
Ich würde es an der Stelle, glaube ich, lassen.
Genau.
Wir haben es versucht, möglichst tief zu machen, ohne, man könnte es auch noch eine Stunde weiter auf Spezialthemen eingehen, aber ich glaube, es soll als gerne, ich glaube, das wird so eine Folge, die man sich gut abspeichern kann und wo man anhand des Inhaltsverzeichnisses nochmal sehr gut punktuell vielleicht in gewisse Themen reingeht, also auf die man auch langfristig immer wieder zurückgreifen kann.
Das ist ein Primer zum Thema Immobilien sozusagen, so wie die Folge 68, wo wir über die Umsatzsteuer gesprochen haben, die wir immer wieder referenzieren, ne? Das hast du eben noch gemacht. Genau, also. Sehr cool. Wir haben mal versucht, das für euch zusammenzukehren. Ich hoffe, ihr habt das alles mitgeschnitten. Ist nicht ganz trivial, aber wie Marcel sagt, ich glaube, es ist eine sehr gute Folge, auf die wir in Zukunft aufbauen können. Wir werden garantiert noch eine Folge machen, wo wir Betriebsimmobilie besprechen. Wir werden bestimmt auch noch eine Folge machen zur eigengenutzten Immobilie oder das zumindest irgendwo einstreuen. Und ich bin sicher, dass auch Fragen von euch im Nachgang kommen werden. Also da haben wir jetzt, glaube ich, mal so ein bisschen so ein Grundlagending rausgelegt, ne?
Ja.
Cool, dann haben wir die steuerlichen Aspekte und die Vor- und Nachteile der Immobilie, glaube ich, der Investitionsimmobilie, zumindest im Wohneigentum, jetzt ganz gut verstanden, Marcel, und die wirtschaftlichen auch. Vielen lieben Dank dafür. Wir haben die Links, die der Marcel besprochen hat, in die Shownotes gepackt, zur Stiftung Warentest, zu den Rechnern, zum Bodenrichtwerteverzeichnis NRW. Ihr findet die bestimmt dann bei Google auch für eure jeweiligen Bundesländer, wenn euch ein anderes interessiert, aber das fand ich mal ganz spannend, das war mir auch nicht so bekannt. Und jetzt machen wir noch eine Sache, Marcel. Wir haben ja kürzlich die Folge 99 und 100 gemacht, die Ask Me Anything Folgen oder Ask Us Anything, und die Hörer haben es geliebt, so ein bisschen zu verstehen, auch die Hosts und die Speaker, was beschäftigt die vielleicht noch so oder welche Frage wollte ich immer schon mal loswerden, und wir haben das Feedback bekommen, dass wir das doch gerne am Ende jeder Folge mal so ein bisschen machen können. Und weil du ja Stammgast bist, habe ich mir gedacht, ich frage dich, oder ich frage unsere Hörer mal, ob sie Fragen an dich haben. Und da haben viele, viele heute Nacht noch Fragen eingeschickt. Und wenn du noch 2-3 Minuten hast, würde ich dir gerne 3 Fragen da kurz noch stellen. Bist du bereit?
Ja, gerne. Ja, klar.
Sehr gut. Jan hatte etwas gefragt zum Verkauf der Immobilien zwischen Ehegatten. Das hast du eigentlich eben in der Folge schon beantwortet. Ich glaube, lieber Jan, die Frage ist schon durch. Das war der letzte Aspekt, den wir eben besprochen haben, korrekt?
Ja.
Dann haben Wojtek und der Wojtek aus unserer Community und der Tommy aus der Community, der auch Host vom Mund auf Podcast ist, sehr ähnliche Fragen gestellt. Die gingen beide in die Richtung, Wojtek hat gesagt, Marcel soll mal aus dem Nähkästchen plaudern. Was sind die krassesten Steuertricks, Konstrukte, Versuche bei Zahnärzten, die dir in der Karriere je untergekommen sind? So Alex Fischer, Düsseldorf-mäßig, Familien-GmbHs, Bahama-Briefkasten-Dinge. Ganz schlaue Kollegen, die ganz schlaue Steuerberater haben und die ganz clevere Sachen gemacht haben. Und der Tommy hat ähnlich gefragt, was sind so die schrägsten oder krassesten Sachen, die ein Zahnarzt da jemals sich überlegt hat, um Steuern zu sparen. Hast du da was auf Lager, Marcel?
Ja, auf jeden Fall. Eine Sache, die Zahnärzten so sehr zugutekommt tatsächlich, das betrachten die wahrscheinlich anders, ist aber deren Berufsrecht tatsächlich. Also die Möglichkeit überhaupt, in welchen Konstrukten kann ich mich innerhalb der Zahnarztpraxis eigentlich bewegen, weil das Berufsrecht, das beschränkt die Zahnärzte ziemlich, offen gesagt, also im Vergleich zu anderen klassischen Unternehmen. Und ich glaube, das ist auch gut so, um das ganz offen zu sagen, ja. Weil eine Regelung besagt zum Beispiel, dass ich ja keine externen Investoren irgendwie an meiner Zahnarztpraxis beteiligen kann. Ich kann Familienmitglieder jetzt nicht irgendwie in der Praxis mit aufnehmen und eine GmbH zusammen mit dem machen, weil da gibt's einfach berufsrechtliche Vorgaben, die dem Ganzen so ein bisschen vorgreifen. Und das ist auch gut so. Das ist mir an der Stelle wirklich wichtig auszudrücken, weil ich glaube, dass einerseits wir dadurch so ein bisschen unser Gesundheitswesen vor gewissen Dingen geschützt und gleichzeitig werden auch gewisse Personen vor großen Fehlern geschützt, was aber fast schon so ein bisschen evergreen ist, was ich sehr häufig dann eher in rettenden Beratungen sehe und in der Abwicklung, ist wirklich, dass viele verschiedene Unternehmen gegründet werden, um dann zum Beispiel Geräte an die Praxis zu vermieten, zu überlassen. Da werden dann eben Verwaltungsgesellschaften gegründet, um über Verwaltungsgesellschaften dann irgendwie noch irgendwie Gewinne irgendwohin abzuzapfen. Und das sind meistens Konstrukte, die dann so aufgebaut werden. Da geht es dann oft irgendwie um Vorsteuerabzug hinten raus, dass dann die Verwaltungsgesellschaft, die die Geräte alle kauft, auf einmal dann den vollen Vorsteuerabzug hat. Und dann wird aber vergessen, dass dann die Vermietung an die Zahnarztpraxis wiederum umsatzsteuerpflichtig ist. Das holt dann wieder alles ein. Und was dabei auch vergessen wird, ist, dass solche Konstrukte, solche GmbHs und KKGs und Verwaltungsgesellschaften, die leben jetzt nicht von alleine, sondern die müssen auch betreut werden. Da muss eine Buchhaltung gemacht werden, da müssen Abrechnungen erstellt werden. Da muss ein Steuerberater dummerweise noch für einen Abschluss bezahlt werden. Und die Verwaltungskosten und die Rückabwicklungskosten, die an solchen Dingen dann oft dranhängen, sind fairerweise oft höher als das, was sich dann eventuell mal irgendwo vermeintlich gespart wird, weil der Fokus oft einfach da der falsche ist, weil dann der Fokus auch wieder auf Steuersparen gelegt wird, aber nur oft auf den kurzfristigen Effekt, nicht auf den langfristigen Effekt. Und das ist eben das, was wir am Anfang gesagt haben, Christian, wir sind Freunde davon, auch wirklich das mal durchzudenken, bis nach hinten, bis ans Ende und nicht nur eben kurzfristig. Aber diese Verwaltungsgesellschaften, Zwischengesellschaften und weiß ich nicht, wie viele Gesellschaften da noch gegründet werden immer, das sehe ich leider viel zu häufig.
Ja, da schließe ich mich an. Not a fan. Ich habe gerade mehrere Fälle aktuell, wo man es trotzdem gemacht hat. Und da kommt noch ein weiterer Kostenblock dazu, nämlich Transparenzkosten. Da gibt's jetzt doch ein paar, die also wirklich jeglichen Überblick verloren haben über ihr Firmengeflecht und die dort stattfindenden Geldflüsse vor lauter Steueroptimierung. Ich glaube, meine These ist, das kostet mich operativ so viel mehr Kohle, wenn ich mich den ganzen Tag mit sowas beschäftige, anstatt Patienten zu behandeln und meine Praxis nach vorne zu bringen. Da würde ich mal in Frage stellen, ob die Steuerersparnis groß genug war. Sehr cool. Dann eine letzte Frage, vielleicht noch ganz kurz, bevor wir hier Schluss machen. Sven Oliver fragt, mit wem würde Marcel gerne Abendessen? Elon Musk, Jeff Bezos oder Toni Schumacher?
Phänomenal. Okay, und jetzt kommt eine richtig romantische Antwort mit keinen von denen, sondern ich freue mich einfach nur auf Donnerstagabend Stromberg, um mit dir, Christian, mit Diana, mit dem Solvi-Team und mit den ganzen Solvi-Kunden über irgendwelche zahnärztlichen, wirtschaftlichen Themen zu fachsimpeln, weil ich glaube, keiner von den drei genannten hat Ahnung von Zahnarztpraxen in Deutschland.
Nee.
Und deswegen eigentlich nur mit der Solvi-Community.
Marcel, du Charmeur. Vielen lieben Dank, da senden wir Herzchen. Ja, da kann ich mich nur anschließen. Ich freue mich auf Donnerstag. Toll, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich auf die Teilnehmer. Das wird großartig. So wie der Stromberg. Marcel, vielen lieben Dank. Wunderschöne Antwort. Vielen Dank für die Zeit. Ich finde ja, das ist hier eigentlich ein kleines Steuerseminar schon gewesen, was Geld kosten sollte. Haben wir mal wieder rausgehauen, aber ich finde es cool. Jetzt haben wir da eine Grundlage und da können wir richtig schön drauf aufbauen. Ich weiß auch jetzt schon, dass ich die in der Beratung sehr, sehr oft empfehlen werde und sagen werde, hör dir mal die Folge an. Da weißt du zum Thema Immobilien schon mal ganz gut Bescheid. Danke dir für deine Zeit. Wir machen es bald wieder, haben wir schon besprochen, mit weiteren Immobilienaspekten. Und ich hoffe, euch als Zuhörer hat die Folge auch gefallen. Wenn das der Fall ist, dann erzählt gerne anderen davon, vielleicht auch anderen, die gerade eine Immobilie kaufen wollen, dass sie die Folge hören sollten und wo sie den Podcast finden. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr uns ansonsten noch eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts hinterlasst. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal, Marcel. Vielen Dank. Mach's gut. Ciao.
Ciao.